World Premiere. Wir, und das sind Jansel, Andi und ich, wir reden jetzt heute über die Non-E3 2023, auch besser bekannt als das Summer Game Fest, das jetzt schon so langsam sich zum Ende neigt. Die Showcases sind rum. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir soweit alles Wichtige gesehen. Es gibt natürlich noch ganz viele Spiele, die im Zuge dieser Zeitperiode ganz so ein bisschen reindroppen in die Timelines und so, aber auf die haben wir uns nicht gestürzt. Unser Ziel war es, die Ubisoft Forwards, die Xbox Showcases und das Summer Game Fest und so weiter zu gucken. Und das haben wir getan und deswegen reden wir heute darüber.
Wir haben auch.
Und.
Sorry? Ja? Wir haben auch alles gestreamt in irgendeiner Form. Ne? War immer am Start und hat mit euch hoffentlich zusammen die Shows geguckt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke für die zahlreichen Zuschauer, die dabei waren. Das waren echt teilweise extrem viele.
Ja, cool. Das war schön, auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich heute im Zuge dessen nochmal ein wenig genauer auf die Sachen eingehen. Wir haben ein bisschen sacken lassen, ein bisschen drüber nachgedacht, drüber gesprochen, ein paar neue Infos erhalten im Nachgang. Und jetzt erstmal grundsätzlich die Frage, wie haben euch diese Tage gefallen? Waren es coole Shows oder wart ihr doch recht enttäuscht da rausgegangen? Andi, erzähl mal.
Ich muss sagen, das ist mir gestern beim Ubisoft Showcase nochmal klar geworden. Ich saß hier, das war nicht der einzige neben Capcom, der zweite Showcase, den ich nicht gestreamt habe. Aber da hatte ich dieses Gefühl, das leichte Kribbeln, diese leichte Aufregung bei dem einen oder anderen Trailer. Und das ist eben so die Quintessenz von diesem Summer Game Fest oder von der E3-Zeit, die ich so habe. Das Gucken, das sich freuen, das überrascht werden. Und das hatte ich in diesem Jahr auch schon wieder. Und das ist ganz cool.
Ich fand's, also ich kann das so ein bisschen unterschreiben, vor allen Dingen kam so bei einigen Shows dieses Feeling wieder rau auf, aufgrund der Tatsache, dass wieder mit Zuschauer gearbeitet wurde.
Ja.
Und das gibt dem Ganzen irgendwie so viel mehr, finde ich persönlich, anstatt jetzt mal als Negativbeispiel die Capcom Showcase, wo einfach nur so eine Dia-Show durchgeht und einer dann darüber labert und dann zeigt man ein bisschen, ne? Da hast du dann halt Ubisoft gehabt, die halt manchmal eine Band haben spielen lassen, egal wie schlecht die war oder wie gut, ne? Oder die haben getanzt oder so. Das war halt, das gehört irgendwie zur E3 dazu. Das macht es charmanter. Wenn der Yves Guillemot da mit Tränen in den Augen steht, ne? Oder dieser komische Blood
Dragon. Der tränt ja immer, ne?
Ja, der Blood Dragon Typ die ganze Zeit davor Kompliment fischt und keinen Applaus bekommt.
Das sind so diese Momente, die dann auch hängen bleiben. Ne? Ja. Das ist so ein Schaucharakter, so, ne? Ja. Das sind ja auch Live-Shows teilweise. Voll eure Meinung. Ich habe auch grundsätzlich von der Qualität der Spiele war ich auch sehr zufrieden. Da war vieles Geiles dabei, waren viele coole Shows und sowas. Also ein paar Lowlights gab es natürlich auch,
ja,
aber grundsätzlich bin ich auch sehr zufrieden. Wir haben aber viel zu bequatschen, deswegen fangen wir gleich mal mit dem Summer Game Fest an. Das war das erste, weil die PlayStation Showcase, darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Jetzt kommt das Summer Game Fest. Geoff Keighley war wieder da mit 2 Stunden vollgepackten Infos. Meiner Meinung nach zu lang, absolut zu lang. Das war schon letztes Jahr das Problem. Ich habe es wieder komplett verdrängt. Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr, gut, ich werde wahrscheinlich eh wieder am Start sein und mir das angucken, weil ich dumm bin. Aber es ist halt einfach eine Show, die auf das, wenn du das runterbrichst auf das Nötigste, kommst du auf eine Dreiviertelstunde oder so. Also da war viel Gequatsche, viel Interviews, viele Spiele, die zu lang gezeigt worden sind, und auch natürlich viel Kram, der mich einfach primär nicht interessiert. So, ne? Irgendwelche Live-Service-Characters und sowas. Aber grundsätzlich, so Summer Game Fest, mal kurze Abhandlung.
Das habt ihr ja beide zusammen gestreamt. Ich bin nur so durchgeskippt im Nachhinein, weil das halt wieder, wie gesagt, so eine sehr lange Show war. Mhm. Und ich kann mich schon fast gar nicht mehr an die ganzen Games erinnern. Haben wir irgendwie, oder willst du erstmal allgemein was dazu sagen?
Ja, allgemein, dann komme ich gleich auf die Spiele zu sprechen.
Also, dann sag ich da noch was zu. Ich bin da bei dir, Matthias. Ich wollte noch hinzufügen, dass mir das zu viel CGI war. Das war zu viel gerendert, zu viel Trailer, zu wenig Gameplay. und das Gameplay, was wir gesehen haben, das war auch ich weiß nicht, so ein bisschen nichtssagend. Ich erinnere da an Alan Wake 2, wo wir eine Minute oder zwei geschaut haben, wie die durch so einen Wald rennt und in eine Hütte geht. Und dann war das Gameplay auch schon vorbei. Und davor hatten wir 5 Minuten Interview mit Sam Lake. Also das Verhältnis hat für mich nicht so richtig gestimmt.
Ja, es war leider fast schon bei einigen Shows so ein Trend, ne? Diese In-Game-Engine.
Ja,
Cinematics quasi.
Hellblade.
Haben sie halt als Gameplay verkauft, aber wenn man mal endlich drüber nachdenkt, dann war das einfach nur wie ein CGI-Trailer in der Engine, ne? Also mehr, ja, aber da kommen wir nachher im Detail drauf zu sprechen, was mich da
anmacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass beispielsweise jetzt Geoff Keighley bei den Studios halt auch damit argumentiert, ey, ihr kriegt, wenn ihr bei uns Spielzeit, kriegt ihr auch noch für 5 Minuten Screentime, um über das Spiel zu sprechen. So. Und das ist für solche Leute oder für solche Studios natürlich perfekt, ne? Richtig schöne Werbebühne, aber für so Spieler, die zuschauen, ist das halt einfach träge. Ist manchmal interessant, aber es ist halt oft einfach träge.
Ich glaube, das hat was mit Geld zu tun. Ich habe mal gesehen, für dieses Opening Night bei der Gamescom, da kannst du dich einfach ganz normal einkaufen. Und da hat Epic einfach dann halt 5 Minuten Gameplay in Anführungsstrichen und 5 Minuten Onstage gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht sicherlich gibt es da noch ein Veto. Ich weiß nicht, ob die jetzt jeden da einfach so rauflassen, wenn da irgendwie, ne, aber im Endeffekt musst du es, also ich habe zumindest kann man das bei der Opening Night Live bei der Gamescom so machen. Da kannst du dich einfach einkaufen in diese Show. Und die muss sich auch irgendwie finanzieren. Ich meine, Geoff Keighley wird sich wahrscheinlich damit dumm und dusselig verdienen mit seinen ganzen Shows, die er 3-mal im Jahr macht da.
Gut, Spiele. Ich habe hier eine Liste, ich begleite und führe euch so ein bisschen durch den Abend hier.
Das ist schön.
Also über Prince of Persia wollen wir dann noch im Ubisoft Forward sprechen, genauer, weil das dahin passt. Das war aber der Opener von der Show. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Danach kam ein großes Ding, was für viele ein richtig gutes Spiel ist, Mortal Kombat 1. Und Mortal Kombat 1, darüber kann man schon mal sprechen, weil es gefühlt ein sehr beliebtes Franchise ist, haben wir auch letztes Mal schon mal gesprochen, aber das war auch, glaube ich, einer der meistgeklickten Trailer nach dem Summer Game Fest. Plus noch Gameplay dazu, sieht krass aus, macht auch, glaube ich, storytechnisch ein neues Fass auf. Also es geht da, glaube ich, darum, dass in einem Paralleluniversum die Charaktere anders zueinander stehen, also die kennen sich teilweise nicht und das so stimmt, weiter. Was sagt ihr dazu? Mortal Kombat 1, ist es was für euch, oder?
Also als nicht... Mach heraus, Andi, heraus.
Ich wollte jetzt nur fragen, ob ihr überhaupt Mortal Kombat Spieler seid. Das ist ja jetzt so die grundlegende Frage, ne? Klar, ob es euch interessiert, aber habt ihr die Vorgänger aktiv gespielt?
Nee, aktiv nicht.
Nein,
also ich habe immer Respekt davor, aber aktiv definitiv nicht.
Okay. Ich habe gerade in den 90ern die Mortal Kombat gespielt und dann natürlich hauptsächlich auch dadurch oder deswegen, weil die natürlich damals alle indiziert waren. Das hat natürlich einen als Jugendlichen, ne, angezogen wie die Motte das Licht. Und ich liebe zum Beispiel den auf dem Super Nintendo, den Teil 3 war das, glaube ich. Den habe ich ohne Ende gezockt. Teil 4 auf der PS1, das war schon dieser 3D-Teil, die habe ich relativ viel gespielt. Danach hatte ich mal den einen oder anderen Teil, habe die aber nur mal ab und an so reingeguckt, auf dem Couch-Koop-mäßig mal gezockt mit einem Kumpel oder so. Aber storytechnisch kenne ich mich da zum Beispiel gar nicht aus im Lore. Ich weiß, da gibt es richtig viel Lore. Das war halt damals aber in den 16-Bit- und 32-Bit-Teilen noch nicht so gegeben, sodass mich das da jetzt groß gecatcht hat. Ich war einfach nur fasziniert von den Fatalities.
Okay, aber dann kann ich da vielleicht was zu sagen, denn bei mir ist es genau andersrum. Ich habe die alten Mortal Kombat Spiele nicht so gerne gespielt, weil ich da einfach super schlecht drin war und mit diesem Kampfsystem nicht so richtig klargekommen bin. Ich war mehr so auf der Street Fighter Killer Instinct Seite. Aber bei mir kam so die Mortal Kombat, ich will nicht sagen Liebe, aber ich habe es gerne gespielt dann auf dem Nintendo GameCube, auf der Xbox mit Mortal Kombat, Deadly Alliance und Deception und wie sie alle hießen. Und dann war der große Knaller Mortal Kombat 9, was damals ja schon als Reboot kam für die PS3 und die Xbox 360, weil das Spiel hatte einen fantastischen Story-Modus. Und das war der Beginn einer Trilogie, die dann im Story-Modus auch bei Mortal Kombat 10 und Mortal Kombat 11 auch fortgesetzt wurde. Und ich kann euch, auch wenn ihr jetzt nicht so tief in der Mortal Kombat Materie drin steckt, aber ich kann euch diese 3 Spiele empfehlen wegen dem Story-Modus. Der ist lang, der ist super inszeniert, ist interessant, voller Wendungen. Und das ist ja auch das, was in Mortal Kombat 1 ja wiederkehrt, ne? Mit einem neuen Universum. Die haben die Charaktere, wie du schon gesagt hast, neu geschrieben. Als Beispiel Sub-Zero und Scorpion sind dann Brüder im neuesten Teil. Das finde ich total spannend, weil das ja bisher Erzfeinde waren. Und auch diese Mechanik mit dem Cameo, was ja meines Erachtens nach von Marvel vs. Capcom inspiriert ist, finde ich auch ganz spannend, weil das den Kämpfen auch eine ganz eigene und neue Dynamik gibt. Und ich bin mal gespannt, welche Stars die jetzt alle nochmal holen, weil in Mortal Kombat 11 gibt es ja auch Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und wie sie alle heißen. Ich bin mal gespannt, welche Cameos wir da sehen.
Ja, das ist auch eine coole Sache, dass sie bei Mortal Kombat 1 das erste Mal Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage gewinnen konnten, weil das war schon immer die Reinkarnation und dann haben sie irgendwie nie richtig dafür kriegen können für das Projekt. Jetzt haben sie es geschafft. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe Injustice 1 und 2 gespielt und die stammen ja irgendwie von dem gleichen, auch von den Netherrealm Studios und die sind auch da storytechnisch absolut insane und machen mega Spaß. Ich freue mich tatsächlich so richtig drauf auf Mortal Kombat 1, weil den Story-Modus kannst du immer spielen. Gut?
Also ich habe das auch schon
für
Injustice 2 gehört, dass das so eine krasse Story sein soll.
Injustice,
es macht einfach Bock. Ja, muss ich. Vielleicht gucke ich da wirklich mal rein. Ich wollte noch aber was sagen. Mein Pick für den Celebrity-Cameo, was auch vielleicht nicht unrealistisch ist, John Wick, also Keanu Reeves als John Wick.
Ja, gut, das könnte tatsächlich
passen. Keanu ist für sowas zu haben, John Wick ist irgendwie cool und dann so Nahkampf mit Waffe auch noch so ein bisschen, ne, würde irgendwie passen.
Kung Fu, genau.
Könnte ich mir vorstellen. Habt ihr noch einen Vorschlag?
Ehrlich gesagt, Robocop.
Robocop?
Aber den gab's bestimmt schon mal.
Auch geil.
Ich fände ja Conan cool.
Auch geil.
Schwarzenegger als Conan mit seinem dicken Schwert.
Auch geil, ja, das stimmt. Sehr gut. Ja,
könnte mal gut werden. Ja, cool. Aus den 80ern kannst du viel holen.
Also wir sind alle sehr positiv gestimmt bezüglich Mortal Kombat.
Ja, ich glaube schon. Aber so krass, wie es zum Beispiel in den Staaten ist, das ist jetzt bei mir nicht so, dass ich jetzt da voll ausflippe. So.
Nein. Also eher wegen Story-Modus, nicht wegen Gameplay.
Ja, genau. Path of Exile 2, das lassen wir jetzt mal, glaube ich, liegen. Das haben wir nicht gespielt. Oder sind wir jetzt nicht die Fans? Nicolas Cage als Dead by Daylight war jetzt auch ein bisschen, nett. Mehr auch nicht. Was haben wir noch? Sonic Superstars. Das war das Sonic in 2D, was jetzt nicht mehr diesen Retro-Pixel-Look hat, wie es zum Beispiel Sonic Mania hatte, sondern einen frischen, fast schon Sonic the Hedgehog 4-Look hat, so plastisch. Ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die immer feiern, wenn Sonic wiederkommt. Bei mir regt sich leider gar nichts.
Bei mir auch nicht.
Okay.
Also ich muss sagen, Sonic, also gerade 2D-Sonic macht mir nicht so viel Spaß. Einfach weil das, was das Spiel suggeriert, funktioniert ja irgendwie nie. Das merkst du gerade, also dieses super Highspeed-Durchrennen, wo man dann so speedmäßig überall durchkommt, das klappt ja höchstens 10 Sekunden. Der Rest ist ja wirklich dann eher langsames Froschschreiten und teilweise auch, wenn ich an den ersten Teil oder so erinnere, das ist ja auch das zweite Level, es ist ja ein richtiges langsames Plattformer-Level, wo du von Plattform zu Plattform springen musst. Da hast du gar nichts mehr mit Rennen zu tun, ne? Das, weiß ich nicht, das gefällt mir einfach nicht so. Da ist Sonic, ich mag Sonic, 2D-Sonics nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich bin da auch bei den 3D-Sonics eher zu Hause.
Ich bin bei gar keinem Sonic zu Hause. Lies of P, da gab es jetzt einmal ein bisschen was zu sehen, aber auch tatsächlich eine Demo. Habt ihr euch die Demo mal reingezogen?
Nee.
Nein.
Ah, ich auch nicht. Okay, ich hätte gesagt, jemand... Nee, wir sind so schlechte...
Aber er würde mich jetzt auch nicht groß ändern. Also das ist für mich so ein Titel, den kaufe ich mir jetzt nicht Day One für 60 Euro. Aber ich würde das Spiel gerne spielen. Wenn das ein bisschen im Preis gesunken ist oder ein Zeitfenster sich öffnet, dann werde ich da mal reinschauen.
Aber ich habe schon gute Stimmen gehört.
Ich denke, das wird auch cool sein. Aber ich glaube, das kommt auch mitten... Wann kommt das? Im September?
19. September erscheint.
Ja, da ist dann auch Spider-Man irgendwie eine Woche später. Und da ist wieder vollgepackt. Ich war, Starfield ist, glaube ich, auch da irgendwie in der Nähe, ne?
September, Oktober werden heftig in diesem
Jahr. Ja, ich würde gerne sagen, ich spiele es, aber ich sehe schon wieder die ganzen anderen Games, die da verlockend sind. Und da muss das Spiel schon richtig krasse Mund-zu-Mund-Propaganda erzeugen, sodass ich da sofort zugreife. Sonst wahrscheinlich erst ein bisschen später, wenn der Preis oder das Zeitfenster stimmt.
Aber ich finde den Artstyle von dem Spiel wirklich hervorragend. Super atmosphärisch, schön von der Grafik her, von der Ästhetik, echt top.
tolle Prämisse auch einfach.
Ich finde einfach geil, wenn du ja so ein schon bekanntes, eine bekannte Geschichte, so eine Märchengeschichte nimmst und dann quasi es anders interpretierst. Das war bei Dantes Inferno ja genauso, ne? Hat man ein bisschen auf eine andere Art und Weise ein Spiel draus gemacht und ich finde das bei Lies of P zum Beispiel auch so.
Ja,
cool. Einen Monat später, am 17. Oktober, erscheint schon Alan Wake 2. Darüber hatte der Andi ganz kurz gesprochen. Grundsätzlich, glaube ich, hört man auch nachträglich Stimmen, dass das wirklich imposant ist. Also grafisch ist das absolutes Current Gen, also keine irgendwie angepasste Version für die alte Generation, sondern sieht hervorragend geil aus. Zwei Charaktere, die man spielen kann, on the fly switchen kann zwischen einer Welt und der anderen Welt. Super atmosphärisch, bin sehr gespannt, was da uns erwartet. Also das wird, glaube ich, schon so ein Ding. Nur leider Digital Only immer noch. Da haben sie gar nichts mehr draufgegeben.
Haben sie gar nicht, mal gucken, aber vielleicht ändert sich das.
Nee, haben sie nichts dazu gesagt, aber mal gucken. Also Alan Wake 2.
Interessiert bin ich natürlich auch, habe ich ja auch schon gesagt. Ne? Ich möchte nur aber erstmal, solange sie da. Ich meine, es kommt ja auch in einer Zeit raus, wo auch, haben wir gerade gesehen, die sehr vollgepackt ist. Mal gucken, was da, wie die Zeit ist.
Und sie haben auch gesagt, dass du den zweiten Teil spielen kannst, auch wenn du den ersten nicht kennst. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil es ist Alan Wake 2, wenn du dann Alan Wake 2 machst und ohne, dass du irgendwie Alan Wake 1 wissen musst, das ist irgendwie, weiß nicht, was sie, wollen sie, ich glaube, das haben sie jetzt nur gesagt, damit die Leute nicht abgeschreckt werden.
Genau, das ist Marketing. Genau. Vielleicht kommt da so ein kleiner Story-Intro, 2-3 Minuten, wo sie erklären, wie es war, wie es bei Jedi Fallen Order war auch, weißt du? Da gab es das ja auch gefühlt in so, irgendwie sowas wird es sicherlich geben.
Ja.
Aber
was euch mehr interessiert, wird wahrscheinlich Warhammer 40k Space Marine 2 sein. Super. Ich habe schon mit vernommen, dass ihr beide da sehr heiß drauf seid. Ich fand den Teil auch ganz, ganz cool. Es war eine solide 7 für mich, bei euch wahrscheinlich ein bisschen höher.
Ja, ich würde, also irgendwo zwischen 7 und 8, aber ganz groß würde ich jetzt auch nicht weitergehen. Das war halt ein schönes, kleines, geiles Actionspiel. Macht Spaß. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist halt auch irgendwie schon 10 Jahre her. Ich kann mich jetzt nicht mehr so an Details erinnern. Ne? Ich weiß nur, dass es geil war, mit dem Jetpack zu fliegen und es war extrem blutig. Und es hatte ein cooles Ende. Ich meine, so ein kleines offenes Ende sogar, ne? War storytechnisch eigentlich ganz cool, hat echt Spaß gemacht.
Ja, und das ist ja das Tolle, weil ich bin davon ausgegangen, dass wir nie einen Nachfolger sehen zum Spiel, weil das ja sich nicht allzu gut verkauft hat. Das kam zwar bei Fans gut an, aber so der Riesenerfolg war es ja nie. Und dann einen zweiten Teil zu sehen, der grafisch so imposant auch noch ist, da steckt ja viel Budget drin, wie es ausschaut, das hat mich schon sehr neugierig gemacht,
dann das Spiel. Ist mal wieder hier Focus oder Focus Entertainment, ne?
Ja, ja, genau.
Blacktail, Banishers von Dontnod, Warhammer haben sie jetzt. Sie haben echt gute, ich möchte nicht sagen AAA-Spiele, aber Double-A-Spiele, weißt du, so ein bisschen drunter, aber halt richtig cool so. Die machen das in den letzten 2-3 Jahren echt gut, also möchte ich auch irgendwie unterstützen.
Ja, die sind zusammen mit Saber Interactive da ein, zwei Projekte angegangen. Also Warhammer war das eine. Das andere war John Carpenter's Toxic Commando.
Stimmt, ja.
Muss ich aber auch jetzt gerade sagen, war, glaube ich, irgendwie so ein Ego-Shooter-Baller-Ding, Zombie-Schnetzler, der jetzt nicht unbedingt besonders aussah. Aber grundsätzlich finde ich halt irgendwelche zwei Studios, die zusammenkommen, um geilen Kram zu machen, finde ich schon ganz nice eigentlich. Dann, was gab es noch? Palworld war dieses Pokémon-Spiel, das einfach besser aussah wie jedes Pokémon der letzten 10 Jahre gefühlt.
Ich glaube, das habe ich geskippt. Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Da hätte ich jetzt am liebsten noch so ein, zwei Meinungen gehabt, aber von Pokémon-Fans, ich glaube, dass das schon bei einigen
das glaube ich schon,
ein Thema
das
war. Genau. Jetzt gehe ich noch so ein bisschen durch. Ansonsten, ja, Banishers hast du gerade angesprochen von Dontnod. Was war das nochmal?
Das war so ein Action-Adventure. Ja, wie sagt man das? Im Action-Adventure-Spiel, wo du zwei Charaktere hast, ne?
Ah, ja.
Und dann so ein bisschen mit diesen Geistern, die man da so. Ich muss sagen, ich habe den Trailer auch schon wieder nicht vor Augen.
Ja, das ist ein CGI-Trailer, sehe ich gerade. Irgendwas macht Dontnod und so. Aber ich muss ja immer noch sagen, also mein Pick ist. Oh, ich sehe gerade, das ist ein Third-Person. Ich weiß nicht, ob das Open World ist, aber Action-Spiel-Adventure. Ich muss aber sagen, Dontnod haben zwei Seiten. Dontnod sind als Storyteller sehr, sehr gut. Life is Strange zum Beispiel. Dontnod als Action-Adwinkler sind leider in meinen Augen nicht so pralle. Also Remember Me, er ist okay. Das ist für mich, ist voll in Ordnung, kann ich gerne spielen. Ja. Aber das sind jetzt keine Spiele, wo ich jetzt Day One dabei sein muss. Da merkt man einfach dann am Ende den Feinschliff, der fehlt.
Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Der Feinschliff, der fehlt mir da einfach immer.
Ja, ist nicht so polished.
Aber jetzt ist ja Focus oder Focus der Publisher. Da wird der Feinschliff natürlich.
Na klar. Das hat ja sich in, ja, das war bei Vampire genauso. Also, aber sieht aber zumindest so vom Look her ganz
sieht ganz nett aus. Ja, muss man so ein bisschen gucken. Genau. Muss man einfach im Auge behalten.
Muss man im Auge behalten, genau.
Das Spiel wird wahrscheinlich auch von Mund-zu-Mund-Propaganda leben oder sterben. Also, wenn das gute Kritiken bekommt, na, dann kann das was werden. Ansonsten wird das relativ schnell in Vergessenheit geraten.
Was genau, halt Yakuza so? Gaiden, The Man Who Erased His Name. Ein Spiel, das danach ein bisschen Furore gesorgt hat, weil es dann irgendwann mal hieß, das kommt nur digital. Wie war das nochmal? Ich glaube, so war
In den USA, nicht digital. Oh. Aber in Asien und in Europa wohl schon. Deswegen ist mir das eigentlich Wumpe.
Okay. Hab ich Bock drauf. Das ist wieder so ein. Also es gibt jetzt viele Spiele von Ryuga Kotoku Studios, die ja die Yakuza-Serie
die
betreuen.
Ballern einfach die raus, Spin die hauen raus. Jedes Jahr zwei Spiele raus. Ne? Also.
Ja, das ist schon, das ist, aber das Krasse ist, es, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, war es der Andi?
Ich
weiß
nicht,
genau, wo man einfach das Gefühl hat, so okay, die ballern zwar raus, aber jedes Spiel ist einfach von der Story her so geil geschrieben, dass es dich trotzdem wieder packt. So,
ja, die Storys sind echt, aber die Struktur ist ja immer gleich, deswegen erleichtert das, glaube ich, total
ja,
viel.
Ja, jetzt ja nicht ne? mehr. Ne? Bestimmt. Es ist ja, also das, wovon wir gerade sprechen, The Man Who Erased His Name, geht ja spielerisch wieder in die Richtung der alten Yakuza-Teile, sprich mit
ja,
actionorientiertem Gameplay. Und Yakuza 8, was ja auch angekündigt wurde, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, das ist ja wiederum rundenbasiert, wie Yakuza
ja.
7. Ne? Das sind ja aber schon zwei Paar Schuhe.
Ja, aber diese zwei Paar Schuhe laufen doch immer schon parallel seit Jahren. Die haben immer, davor war es halt Judgment, das war ja das Gleiche vom Gameplay. Weißt du, das ist ja nur andere Charaktere, anderes Setting, andere Story.
Aber das war Grundgerüst. Aber war Judgment nicht auch schon immer Echtzeitkampf?
Ja. Ja, klar, ja, also. Judgment ist immer Echtzeit. Ja. Aber Like a Dragon halt eben nicht.
Das nee, aber Like a Dragon. Nee, aber
seit Teil 7 halt.
Genau, aber
jetzt
dass
haben
die.
Jetzt haben sie zwei Spiele.
Dass so. Die zwei, ich wollte nur sagen, dass die so zwei Baukästen haben, aus denen sie so schnell irgendwie und so effizient spielen.
Aber das ist jetzt vielleicht bei Yakuza und bei Judgment so, aber Judgment, also Lost Judgment, Teil 2, hat ja schon ganz anderes neues Stadtgebiet.
Ja,
auch Inshin hat ein komplett anderes neues, also ist ja auch ein
Ja, was, aber ich bin noch einen Schritt drüber. Natürlich sind die Settings und die Charaktere alles, aber das Grundgerüst, wie das Spiel zu funktionieren, der Gameplay Loop, der ist ja gleich.
Der ist ja, seit okay. der PS2
weißt du?
Gleich, ja.
Und die sind halt unfassbar effizient, diesen Gameplay Loop in unterschiedliche Settings mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Geschichten umzusetzen. Das machen die einfach großartig. Und die sind ja, wie ich schon eben gesagt habe, die Storys sind ja auch immer gut und ne, immer gute Reviews. Man sieht nie, man hört nie was von Bugs. Die Spiele sind heiß geliebt. Es ist einfach ein richtig krankes, effizientes Studio, die da eine richtig geile Formel für sich entdeckt oder gemeistert haben. Ne?
Ja. Dann gab es dann ganz viele kleine Sachen, Fae Farm, ein Farming-Simulator im Stile von Stardew Valley, den habe ich mir rot im Kalender eingetragen. Vieles Kleines, nochmal ein bisschen was zu Immortals of Avium, wo ich auch nochmal sage, schade, dass das so wenig promoted wird. Das ist ja dieses, das EA-Ding, ja. bei dem man schon sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht kein 10 von 10 Titel, aber der ist ja doch durchaus interessant. Also der sollte nicht unter ferner Liefen laufen und für 30 Euro in der Grabbelkiste nach einer Woche landen. Fände ich schon sehr schade. Sieht nämlich immer eigentlich sehr schmackhaft aus in meinen Augen, finde ich.
Ja, war so ein First-Person-Magie-Shooter, ne? Irgendwie so.
Ja, genau.
Ja, finde ich auch interessant. Also es kann durchaus Spaß machen. Also, hat ja bei Ghostwire Tokyo, fand ich das auch ehrlich gesagt ziemlich cool.
Und eben, aber habt ihr nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwie komischerweise kriegt man das öfter zu Gesicht? Also Ghostwire Tokyo, okay. Dann kommt jetzt dieses Immortal of Avium, aber auch Evolved und so, weißt du, so diese Handmagie-Dinger, so, ja, ist ja cool, ich habe ja nichts dagegen, ne? Also muss man sich erstmal auch mal geben, aber kam jetzt häufig in den letzten Tagen.
Es ist doch immer so, Trends sind Trends. Denke an die Hubschrauber und die Pfeil und Bogen und, ne? Dann Open World. Es gibt immer Trends bei den Entwicklern, die sich dann irgendwie so kurzzeitig alle miteinander.
Oder an die braune Grafik der siebten Konsole.
An die braune Grafik,
die zum Glück nicht mehr existent ist.
Die jetzt bei Final Fantasy 16 drin ist. das letzte Spiel aus dem Summer Game Fest war, glaube ich, die große Bombe. Da hat, glaube ich, Geoff Keighley schon im Vorfeld drauf gepocht, dass das ein richtig geiles Ding ist. The Rumors Are True. Final Fantasy 7 Rebirth haben wir gesehen in einem kurzen Ausschnitt, also nicht kurz war er nicht, aber doch in einem Ausschnitt, wo man die weitere Reise rund um Cloud und die Truppe sieht. Und das fand ich wieder mal richtig geil. Hab mega Bock drauf. man sieht halt vieles wieder, wenn man ja. natürlich so das Original kennt. Man sieht ja. halt viele. Die, ja, da, das ist das Zimmer, wo sie dann. Ja.
Das sind die Stadtmauern sitzen. Von Kalm und so. Das fand ich schon echt alles cool, ja.
Das finde ich richtig klasse. Und jedenfalls habe ich da auf jeden Fall schon gemerkt, die werden wieder getrennt. Die Truppe wird wieder getrennt, weil da irgendwie Red mit, ich glaube, mit Yuffie oder mit Tifa kämpft oder so. Also irgendwie werden die wieder getrennt
ja.
und kämpfen dann.
Man muss ja auch, wir wollen ja nicht spoilern, aber man muss ja das Ende auch vom ersten Teil irgendwie mit einfließen lassen und Zack spielt ja auch noch eine Rolle irgendwie gefühlt, ne? Mhm. Und das Spiel, es wird ja auch sehr oft propagiert, ne? Die neue Journey beginnt, also es wird sehr differenzieren von der Ursprungsgeschichte, glaube ich schon.
Ich glaube auch, wir haben jetzt in diesem Trailer so die ersten 1-2 Stunden gesehen. Ich kann mir vorstellen, ja. dass danach erst vieles passiert, was wir ja, jetzt noch gar nicht wissen.
Ja. Also, ne? ja, und wie gesagt, das Spiel, wenn es noch einen dritten Teil gibt, dann muss das ja damit aufhören, wo wir alle denken, was es mit aufhört, mit einer der legendärsten Szenen in Final Fantasy VII, würde irgendwie Sinn machen. Ne?
Aber dann aber auch nicht mehr so viel Zeit, ne?
ja, und ich würde auch sagen, dass sie da auch das ein wenig abändern werden.
Habe ich Bock drauf.
Ja. Andi, ich wollte noch eine Sache noch. Achso, Andi, erzähl erstmal. Ich will
dir, kann da nicht allzu viel sagen, außer dass mir das Gezeigte gefallen hat. Ich habe ja das ursprüngliche Final Fantasy VII nie so richtig gespielt. Ich kam immer nur aus Midgard raus, dann war vorbei für mich. Das heißt also, dass ich mit dem Remake zwar das bekannte Terror jetzt schon abgegrast habe und mit Rebirth ist das alles für mich halt komplettes Neuland.
Ja, cool. Mhm. Das ist doch super. Ich wollte nur sagen, dieses, wo du gesagt hast, Jeff Keighley hat das total so angehypt und die Rumors are true. Es wäre geiler gewesen, hätte man nicht gewusst, dass es das gibt. Ich meine, das wussten wir schon seit letztem Jahr, dass es Rebirth gibt und dass das irgendwo auf dieser E3 präsentiert wird, war ja irgendwie auch klar. Deswegen war ich jetzt nicht so schockiert, wie es vielleicht klingt, muss man sagen.
Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie das zeigen, weil
ich dachte,
dass man zwischen Final Fantasy 16 und dem Rebirth-Teil sich ein bisschen mehr Zeit lässt, aber man hat ja, glaube ich, auch ein Datum genannt.
Ja,
ne? Early 20, ja, irgendwie Anfang 2024.
Ja. Early, stimmt, Early, nicht also, Januar, stimmt, Early, ja.
Das ist ja irgendwie, wenn du bedenkst, du bist ja quasi immer noch im Geschäftsjahr drin mit Final Fantasy 16 und Rebirth, also macht das Sinn?
Ich glaube, das Early ist ein bisschen weit gedehnter Begriff. Ich glaube, Final Fantasy VII Remake kam im April. Und ich glaube, das wird dann auch so Richtung April ins neue Geschäftsjahr geht. Das endet ja immer am 30.03. Also so, ne? Mhm. April sehe ich das so schon dann kommen. Und ja.
Genau. Das war's vom Summer Game Fest. Da sind natürlich noch ein paar kleine Sachen.
Ja, ich würde aber noch auf zwei Spiele zu sprechen kommen, bevor du jetzt davon rennst. Ein neues Herr-der-Ringe-Spiel haben wir gesehen. Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Return to Moria hieß das.
Genau, aber das ist, so wie ich verstanden habe, nicht von den Gollum-Entwicklern, sondern das ist nochmal ein eigenständiges Projekt. Ich weiß, also ich bin da jetzt nicht mehr in diesem Herr der Ringe-Lore drin, was Spiele angeht. Ich weiß noch gar nicht, wann und wie die spielen, zwischen den Filmen, vor den Filmen, nach den Filmen, keine Ahnung. aber ich hoffe, dass wir da einfach mal wieder so ein bisschen qualitative Herr der Ringe-Spiele bekommen in Zukunft, die es ja schon mal gab, vor Jahren mal. Und das Zweite, wo ich nochmal drauf zu sprechen kommen möchte, ist Sandland.
Oh ja, das fand ich auch cool.
Toyama, ne? Genau, ja. Was ja auch komplett neu angekündigt wurde. Eine Manga-Versoftung von Akira Toriyama mit so einem ganz eigenen, ich meine, der Stil von Akira Toriyama, der ist wiedererkennbar aus zig verschiedenen Animes, den kennt man ja, der Dragon Ball-Stil nenne ich den jetzt mal. Ich weiß aber noch ehrlich gesagt nicht, ich kann mir kein Bild machen, was das für ein Spiel sein soll. Ist das ein RPG wie Dragon Quest 11? Ist das ein Action-Adventure? Ist das Open World? Ich, keine Ahnung, aber es sieht gut aus.
Da hat er doch auch so kleine Panzer und so.
Ja, richtig.
Erinnert so ein bisschen an Metal Max, falls das jemand kennt.
Kenn ich,
so. Ja. Und es wird schon so eine Art Namco Bandai RPG sein, die sie da immer zu Tonnen rausballern, ne, mit den ganzen Lizenzen immer, ne, und One Piece Odyssey und Dragon Ball Kakarot und sowas, so in die Richtung. Das heißt nicht, dass die schlecht sind, ganz und gar nicht, ne? Aber ich denke mal so in die Richtung. Es wird schon irgendwie so rollenspielig werden.
Kenne den Anime jetzt auch nicht.
Das ist,
glaube ich, auch eine seiner ersten Schöpfungen von Toriyama, die er jetzt quasi nochmal als Spiel rausbringt. Bin ich offen und gespannt für.
Das, Das heißt dann ja auch, dass es storytechnisch wahrscheinlich schon irgendwie interessant sein wird auch, ne? Wenn das,
zumal das eben nicht schon x-mal durchgekaut wurde, wie Naruto, wie One Piece, wie Dragon Ball.
Ja.
Ne? Ja. Das ist ja das Interessante.
Mal was anderes. Ja, muss ich aber auch sagen, dass ich habe es jetzt ein bisschen vergessen, aber das war auch so ein Trailer, der mir auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben ist. Also eher ein Highlight der Show. Ja. Aber das war es dann schon fürs Summer Game Fest, ne?
Ja. Das ist das Summer Game Fest gewesen.
Weiter zur Xbox.
Geht's zur Xbox, genau. Die kamen dann auch. Da hatte man große Hoffnungen und mein Eindruck war, es war eine absolut brillante Show. Hat mir richtig gut gefallen. Richtig geil.
Ja, ich glaube, Andi und ich haben das ja live im Stream geguckt. Wir waren auch sehr angetan. Das war eine schöne Show. Richtig tolle Titel. Da waren ein paar richtig coole Überraschungen dabei. Wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir ein wenig mehr Gameplay gewünscht, ne, anstatt nur so die Ingame.
Das haben sie ja auch angekündigt, ne?
Ach, man darf immer diesen ganzen Marketing-Sachen darf man einfach nicht glauben, ne? Aber so, gerade bei denen, wo es notwendig gewesen wäre, hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Aber da waren echt ein paar coole Projekte dabei, die wir jetzt, glaube ich, mal im Detail besprechen sollten. Aber Andi kann nochmal seinen Eindruck wiedergeben.
Ja, ich würde das jetzt nicht brillant betiteln. Ich fand den Showcase auch sehr gut. Aber ich wurde wahrscheinlich von diesem Marketing-Geblubber, wie es gerade genannt hat, angesteckt, weil ich habe Gameplay erwartet. Und für mich war es dann doch ein bisschen zu viel Trailer. Auch wenn es In-Game-Footage war. Ja, ist ja okay, ja. Aber es war trotzdem ein gerenderter Trailer. Es war nichts, wo ich sehe, okay, so ist das Spiel und das sind die Auswirkungen und so spielt sich das anders als der Vorgänger und so weiter. Das hat mir komplett gefehlt.
Ja, zum Beispiel, da können wir gleich mal drauf sprechen, auf welche Spiele wir da direkt meinen. Also das können wir gleich nochmal, ne?
Wo man ja, wir können ja gleich mal mit Fable anfangen, weil das war der Startschuss. Super geil geschnittener Trailer, super witzig. Ich fand das total sympathisch, auch sehr ansehnlich. Mit der Prämisse, dass wir, das habe ich nicht ganz so hundertprozentig verstanden, aber wir spielen irgendwie eine Figur, die sehr klein ist und dann gibt es irgendwie Figuren, die sehr groß sind, keine Ahnung. Irgendwie ganz, ganz cool, aber was ich jetzt sagen muss, ganz, ganz wenig, gar nicht, gab es jetzt nicht, aber ganz, ganz wenig Gameplay.
Ja. Haben sie 2024 angekündigt, ja, ne?
Ja, genau.
Ja, gut, also ich finde, dann ist es noch so gerade okay, dass man noch nicht allzu viel vom Gameplay zeigt. Man hat noch genug Zeit. Aber man hat jetzt schon mal deutlich mehr gezeigt als dieses Konzeptding, was man vor 3 Jahren gezeigt hat. Man kann so ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht. Ne? Ich habe schon im Internet gelesen, die Hauptheldin, falls es die war, wurde heiß diskutiert aufgrund ihrer Optik, sag ich mal.
Also das ist wirklich das Lächerlichste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Ja,
aber
es gibt nur einen Tweet, muss man sagen, den ich kenne, der das aufgegriffen hat, weil man sich darüber ärgert, dass die Hauptfigur weiblich ist, aber hässlich weiblich. Nicht so eine geile, attraktive Frau, sondern jemand, der halt nicht so attraktiv ist. Mann, ist das schlimm.
Ja, also, ich habe da auch so ein paar schlimme Sachen gesehen. So nach dem Motto, jetzt hat Xbox ihre eigene Aloy und so. Und ich dachte so, hey Leute, ey.
Oh Mann, Alter.
Ja. Naja, völlig egal. Ich habe da mega Bock drauf. Das Konzept sah cool aus. Die Grafik, also auch wenn CGI und vorgerendert war, ne, gerade der Erzähler, der sah ultra krass realistisch aus. Ne?
Ja.
Und ich mag, dass es diese Märchenidee aufgreift von einem Zwerg und einem Riesen oder wie gesagt eine Minifigur in einer großen Welt, wie auch immer. Und ich bin sehr gespannt. Wird, glaube ich, 2024 ein Must-Play-Titel für alle Xbox-Fans.
Ich glaube, dass das so ein bisschen die allgemeine Märchen Ästhetik aufgreift, dass es Riesen gibt, dass es halt die Dornenranke gibt und viele, viele verschiedene andere Klischees der Märchen, die eben mit so einem spitzen Humor verarbeitet werden. Das ist ja das, was Fable immer so ein bisschen ausgezeichnet hat. Und ich glaube, das ist so die Stilrichtung, die die Entwickler damit gehen werden.
Aber Fable war für mich auch immer noch ein RPG. Also auch wenn es jetzt ein seichtes RPG war und jetzt nicht so deep wie jetzt ein Skyrim, aber es war immer noch ein Rollenspiel mit Quests und Moralsystemen und so.
Ja, genau, wollte ich gerade.
Da wirkt es in den Gameplay-Szenen wirkt es ein bisschen actionorientierter, aber ne, muss ich halt noch zeigen. Ich habe mega Bock, freue mich, dass Fable wiederkommt.
Wie du gerade angesprochen hast, ich finde das Moralsystem, ne, mit den Auswirkungen seiner Entscheidung, das gehört schon dazu, ne, in welche Richtung du deinen Charakter entwickeln willst. Das macht Fable aus, das musste irgendwie auch mit drin sein. Aber lasst uns mal weiterreden, weil Microsoft hat viel gezeigt.
Beispielsweise auch, jetzt habe ich den Namen nicht mehr gesehen, irgendwas auf Midnight.
Ja, South of Midnight oder so.
South of Midnight kann gut sein.
Irgendwie sowas, ein...
ein saugeiler, also der Trailer, ja, obwohl er nichts gezeigt hat wieder, ne, das muss man sagen, muss man halt wieder bashen in der Stelle, aber der Trailer hat schon Stimmung gemacht, cooler Look und so, es ist schon nice, fand ich.
Ja, das war irgendwie so ein Gitarre spielender Krötenmann oder so.
Ja.
Irgendwie hat so eine Southern USA, so keine Ahnung, wie heißt das, Mississippi gefühlt, Klampfe.
South of
McDonald's. Ja, irgendwie so. Ne? Und dann kam so eine Frau dazu, ne? Mhm. Und ein Monster. Mhm. Und das war's. Also man weiß überhaupt nicht, was für ein Spiel das ist. Es war jetzt auch kein First-Party-Titel, sondern nur Second-Party, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das wurde nicht von einem eigenen...
Compulsion Games, genau.
Ja, nee, Compulsion, das ist First-Party, okay. Das ist ein Spiel von dazugekauften, eins der dazugekauften Studios, ne? War auf jeden Fall, ich fand schon, hat Lust auf mehr gemacht. Weil es hatte auch so einen coolen Stil. Das war so gefühlt Stop-Motion, hat er sich so ein bisschen.
Ja, genau.
Ne, das hatte einen coolen Stil.
Ich mag sowas, das ist mal wieder was anderes.
Genau, ne? Mal was anderes. Muss nicht immer alles gleich sein. Und bin gespannt, muss man im Auge behalten. Aber wir können wenig bisher drüber sagen. Andi, hast du noch was
zu ergänzen? Es kann halt alles sein. Es kann Singleplayer-Adventure sein, es kann Multiplayer-Fokus geben, es kann. Wir haben ja nur diesen kleinen Schnips gesehen von dem Trailer. Also das Spiel kann sich ja in alles entwickeln. Keine Ahnung. Ich werde da mal ohne Erwartungen dran gehen.
Genau. Ich würde jetzt sagen, wir haben noch ein paar Spiele vor uns.
Ja,
jetzt
müssen, so ein bisschen schneller drauf. Müssen wir also, mal gehen. Wir haben schon die Hälfte quasi rum.
Also, Evolved. Evolved war...
ist das, was wir erwartet haben eigentlich.
Ja, eigentlich ja.
Echt? Ich hatte schon mehr erwartet, muss ich sagen. Ein bisschen underwhelmed bin ich schon. Ich finde es nicht so schlecht. Das ist ein ganz nettes Ding. Es ist sehr farbenfroh. Ja?
Genau, was ich dachte, was das für ein Spiel sein wird, wird es. Also so meinte ich das. Ne? Dass es so eine Art Skyrim-Klon wird mit 1:1 nahezu.
Nee, das sieht für mich nicht nach Skyrim aus. Sieht für mich aus wie Dark Messiah auf Might.
Ja, oder so. Gesagt, genau. Ja, vielleicht auch eher das. Aber dass es so eine Art Spiel sein wird, das hatte ich mir eigentlich vorgedacht.
Ja, deswegen, das schon, aber es sieht für mich halt, also es ist ein bisschen farbenfroh. Ich glaube, es ist so ein Melee-Zauber-Ding-Spiel. Glaube, ganz cool, aber ob mich das jetzt zum Beispiel vom Open vorlockt, keine.
Ich weiß es auch noch nicht, aber es ist Obsidian, ne? Obsidian mit Budget. Das heißt, warten wir mal ab, es könnte was werden.
Ja, warten wir mal ab. Ja. Glaub auch schon Bock drauf irgendwo. Dann hatten wir, gut, das Star Wars Spiel, da kommen wir noch
das
zu.
Das machen wir nachher.
Bisschen In Exiles Clockwork Revolution.
Das, ehrlich gesagt, war mein Highlight der Show, weil das so unerwartet kam.
Ja.
Und irgendwie genau eine Lücke füllt in meinem Spiel, also in meinem Verlangen nach Videospielen, die in den letzten 10 Jahren nicht mehr bedient wurde, nämlich dem Bioshock-Genre. Und es war ja gefühlt ein originaler Bioshock Infinite-Klon, sogar vom Trailer 1:1 nahezu übernommen. Aber es hatte eine coole Prämisse mit der Zeit, mit Zeitreise oder Zeitsprüngen. So, keine Ahnung, so ein bisschen, wo man die Zeit vor- und zurückdrehen kann. Es sah super cool aus. Sehr eigenen Stil. Sehr atmosphärisch und einfach, ich habe einfach Bock auf diesen First-Person-Narrative, First-Person-Action, ja, Shooter à la Bioshock, nur halt mal was von einem anderen Studio und mit einer anderen Prämisse. Da bin ich Day One dabei, freue ich mich richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben das ja gestreamt und ich habe auch andauernd beim Trailer gucken gesagt, hey, das sieht aus wie Bioshock 2. Es sieht aus wie Bioshock Infinite 2. Und letztendlich ist es ja genau das geworden irgendwo.
Das Einzige, wo ich jetzt noch so ein bisschen vorsichtig bin, ist das, weil In Exile ist ja grundsätzlich eher so ein RPG-Studio.
Eigentlich schon.
Und jetzt machen sie so ein First Person. Das kann natürlich jetzt nichts heißen. Sie machen ein richtig geiles Ding und sind da voll die begabten Leute drin oder halt auch nicht. Ne?
Andersrum macht Playground Games oder wie heißen die nochmal, die Forza-Leute? Die machen Games, genau. Ja, die machen Fable, die machen Rollenspiel. Ich gehe langsam mal davon aus, ähnlich wie bei Sony, dass auch die Studios bei Microsoft vernetzt sind. Und wenn Bungie die ganzen Live-Service-Games überwacht, dann wird sicherlich der ein oder andere First-Person-Shooter, id Software zum Beispiel, bei Clockwork Orange mal reinschauen, Clockwork Revolution, um da zu gucken, dass die Mechaniken funktionieren. Das ist ja das Prinzip dieser ganzen Studios, dass du Synergien erschaffst. Kurze Wege und alles irgendwie miteinander vernetzt. Also, nee, da mach dir mal keine Gedanken, Matthias. Das wird funktionieren.
Ja, gut, wenn du das sagst.
Philly Boy und ich, wir sind gute.
dann gab es, das hat mich sehr gefreut, ein bisschen was von Sega Atlas. Beispielsweise Persona 3 in einer
Art Remake. Überraschend, völlig überraschend, du hast Persona 3 Remake angekündigt.
Echt, das ist so lang bekannt, ich wusste das davon gar nicht. Das ist
vorher geleakt worden.
Hey, das hat Atlas zwei Tage vor.
Ihr seid so ein fucking Leak-Spackos.
Das hat Atlas, Atlas selbst auf ihrem eigenen Instagram aus Versehen hochgeladen, den Trailer. Ja. Atlas selbst.
Genau. Du warst wieder gleich da und hast gescreenshottet und das wieder verbreitet.
Ja, ich habe bei Twitter gesehen. Wie kann man das nicht mitbekommen? Mein ganz Twitter war voll davon.
Ja, ich habe scheinbar eine noch andere Bubble.
Genauso wie Persona 5 Fußball. Wie Persona 5 Tactica, dem Persona.
Das habe ich mitbekommen.
Genau. Was aber nicht geleakt war, und das hat mich so ein bisschen auch für Microsoft gefreut, weil den wichtigsten Titel, den konnten sie nämlich verheimlichen. Und das war, boah, bitte sag mal bitte den Namen.
Metaphor Re Fantasio.
Ja, ja, einem neuen.
Neues Franchise.
Ja, von Atlas. Geht natürlich wieder so in die Shin Megami Tensei-Richtung von den Spielstrukturen. Ähnelt so ein bisschen natürlich, ne, diesem ganzen Persona-Kram. Aber das macht es natürlich auch schon wieder cool, weil das funktioniert ja.
Ich bin trotzdem eigentlich am meisten heiß auf Persona 3, weil darauf wollte ich eh schon immer spielen. Das sieht für mich aus wie Persona 5, also bin ich dabei.
Ja. Und es ist wieder dieses eklige Microsoft-Embargo drauf. Also es gibt auch schon die physischen Versionen für PlayStation und Switch, sind schon gelistet bei diversen Händlern, auch wenn das vielleicht offiziell zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bestätigt wurde, aber die kommen für alle Versionen und für alle Plattformen. So, für alle Konsolen und Plattformen.
Dann ein neues Spiel von Thunder Lotus, das ist, sind die Macher hinter Spiritfarer unter anderem, die 33 Immortals.
Ja.
Das mit 33 Leuten irgendwie raiden, das ist nichts für uns, denke ich mal, aber irgendwie auch cool.
Irgendwie auch cool. Ja, meine Befürchtung war da leider, dass man auf dem Bildschirm nicht erkennt, was gerade passiert, weil da so viel los ist, du verlierst deinen Charakter aus den Augen. Wenn da 33 Leute top-down rumkloppen mit den Effekten, wer bist du denn gerade da? Das, das wird
schon. Ich hab den Trailer gesehen und Chaos erkannt. Also
hast du da nicht reingeschaut?
Mehr hast du nicht zu sagen.
Hast du nicht reingerufen, Controller-Poesie Community?
Genau, das war ich.
Oh mein Gott, okay.
Wir und 33 Zuhörer gehen da mal ab, ey.
Ich finde, Thunder Lotus machen aber eigentlich meistens ganz coole Spiele. Also
ja, das ist.
Bin da schon, zumindest halte ich es im Auge. Der größte Hype und Downer zugleich war das Sea of Thieves Update mit Monkey Island.
Die gebe ich dir, absolut.
Mann, da
ich war so gehypt, als ich das gesehen habe. Ich dachte, neues Monkey Island.
Und ich bremse dich genau und sage, Moment, das ist nur eine Erweiterung. Das ist nur eine Erweiterung.
Und da ist Dan! Warte. Oh, und da ist Guybrush, der Originalsprecher. Warte.
Ja, also die haben das schon ziemlich krass angegangen. Es war nicht irgendwie einfach nur so, hey, hier ein paar Sprites, sondern die Originalsprecher sind dabei. Du hast LeChuck, du hast Dan, LeChuck. Du hast die ganzen Referenzen, du hast die Locations, aber es ist letztendlich halt einfach nur, ohne jetzt da despektierlich zu sein, aber das ist halt einfach nur eine Erweiterung zu Sea of Thieves, einem Live-Service-Game. Und das ist natürlich super schade, weil ich spiele das Spiel nicht und ich hätte das so gerne, hätte ich das einfach mal als kleine Singleplayer mitgenommen, weil von Monkey Island kann ich nie genug kriegen. Es ist ich höre die Musik und habe direkt gute Laune.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, Monkey Island lebt wieder. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und
das
Return to Monkey Island war sehr erfolgreich, zumindest bei den Kritikern. Das war ja auch bei den Video Game Awards war das nominiert. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen waren. Ich denke mal, das hat funktioniert. Das wird ja nicht so große Budget-Harten. Jetzt ist es bei Sea of Thieves. Ich hoffe, da wird auch noch weiter produziert und ich freue mich da mega drauf. Ist auch eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten, weil das einfach toll ist.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Dann hat man endlich ein bisschen was zu Senua's Saga Hellblade 2 gesehen, war aber auch irgendwo sehr ernüchternd, weil es halt das typische, es war halt in-game, das kann man schon so sagen,
aber
es sieht auch total krass aus, aber
ich meine, das haben wir auch im Stream gesagt, ne? Wir wissen, dass das Spiel audiovisuell geil sein wird. Was war der Vorgänger auch schon? Aber die Frage ist doch, wie haben sie das Gameplay weiterentwickelt? Ist das wie der erste? Der hatte ja massiv Kritik dafür bekommen, dass der Gameplay-mäßig recht seicht war. Hat man da was eingebaut? Neue Dinge oder so? Und genau das haben sie nicht gezeigt. Da haben sie nichts zu gezeigt. Sie haben nur gezeigt, dass es wieder audiovisuell geil sein wird, ne? Und mit den Stimmen und alles. Das freue ich mich auch. Aber in welche Richtung das Gameplay-technisch geht, das hätte mich dann doch schon sehr interessiert. Immerhin gab es aber ein Release-Jahr mit nächstem Jahr. Und das muss man ja nach knapp 4 Jahren jetzt auch schon mal, oder ja, 2024 ist es 5 Jahre, muss man sich ja zumindest dann schon mal drauf freuen.
Ja, und dann gab es ja heute den Showcase Extended. Ich weiß nicht, ob ihr da reingeschaut habt.
Hast du was gezeigt?
Nee, ich habe da reingeguckt und es kam auch was zu Hellblade. Und okay, ich schon voller Euphorie, ne? Endlich Gameplay. Und was zeigen die? Die zeigen 5 Minuten lang hinter den Kulissen, wie die Motion Capture machen zu dem Spiel.
Ah, das haben sie schon im ersten Teil
gemacht. Also erstmal ehrlich, ne?
Ah, okay. Ja. Also entweder, das heißt, entweder das Gameplay ist, muss was komplett Neues sein, sonst würden sie ja nicht so zurückhalten. Oder sie verstecken es bewusst, weil sie das Gleiche machen wie vorher und das nicht so gut ankam, dass sie das dann versuchen, so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Also entweder sie haben dann richtig krasse Überraschung, die sie dann nächstes Jahr auf der E3 nochmal so als, ne, bam, raushauen, oder das ist genau das Gleiche wie vorher und sie versuchen, das unter den Tisch zu kehren. Ja. Das wären jetzt meine Theorien.
Like a Dragon Infinite
Wow. Schöner Übergang, das ist ein super Übergang.
Ja, ich musste da jetzt weitermachen, weil
ja, alles gut,
Hellblade
alles
2 ist. Also Like a Dragon Infinite Wealth, das ist der, was wir gerade schon besprochen haben, der achte Teil. Wo der neue Charakter am Start ist, habe ich den Vorgänger leider noch nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Sieht aber wieder ganz witzig aus. Jetzt sind sie, glaube ich, in Amerika, ja, oder so.
Neues,
oder
Setting,
Hawaii,
voll
oder?
Geil.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Sehen wir dann aber Näheres dann bald. Capcom hat ein neues Spiel gezeigt, das nennt sich Path of the Goddess.
Ja, da hatte ich fast einen Herzinfarkt, weil ich gedacht habe, das ist ein neues Onimusha. Ich habe gedacht, ich habe Gänsehaut. Und dann war es kein Onimusha.
Ist ein ganz neuer IP mit viel Farben, viel Folklore, viel Kampf. Sieht geil aus. Ich glaube, das wird sich am Pad, glaube ich, gut steuern, denke ich mal. Ne?
Ja. Geht auch so, ich würde mal fast so sagen, Richtung Bayonetta, so Character-Action-Game sah es aus, genau. Ne? Mhm. Also ich glaube, das könnte was werden, da habe ich auf jeden Fall Bock. Ist für mich zwar komisch, warum sie nicht dann Onimusha draus gemacht haben, wenn du so eine nahe Franchise schon hast, aber gut, die Marke hat nun auch nicht mehr so die Strahlkraft, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Leider, ne? Ja, auch nach dem Remaster ja nicht mehr, das ist ja auch total gefloppt.
Genau, und wenn du das dann rebootest und dann bist du halt wieder auch an die Barrieren der Original-Franchise gebunden und dann kommen die alten Fans und sagen, das ist aber anders, dann kann ich schon auch nachvollziehen, dass die dann sagen, okay, wir machen das Neues im ähnlichen Stil.
Ja, ja, es gab noch ein anderes First-Party-Game von den Banner-Saga-Machern und zwar Towerborn.
Ja.
Aber ja, habe ich jetzt nicht unbedingt viel Aktien drin, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Nö. Ansonsten ein Spiel, das ich richtig cool fand, ich persönlich, Dungeons of Hinterberg. Wo du dieses rote Mädchen spielst mit richtig schnelles Kampfsystem, mit Plattformer-Passagen, richtig coolen Artstyle, Cell-Shading-Look. Fand ich richtig cool.
Ja.
Das habe ich noch so auf dem Schirm. City Skylines 2 ist jetzt nicht meins, aber vielleicht euers. Yusand, dieses Dontnod Kletterspiel.
Das fand ich ganz cool.
Das fand ich auch ganz nett.
Klar, nichts grob Innovatives, irgendwie alles schon irgendwie Mechaniken, die man 100-mal gesehen hat, aber macht ja trotzdem Spaß. Ne?
Ich dachte im ersten Augenblick, das wäre Rime 2 oder so, weil das so aussah von der Ästhetik.
Ja, an Rime habe ich auch gedacht.
Aber sah gut aus.
Ja, und dann kam schon, glaube ich, Starfield.
Forza, ja.
Ach so, Forza habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen ignoriert. Das willst du über Forza reden, Andi?
Ist genau das gleiche wie bei Hellblade. Ich glaube, da fehlt auch das Gameplay.
Ja,
da haben sie auch wieder. Verstehe ich nicht.
Ich habe mich gefreut. Ich bin ein großer Fan der Reihe. Ich habe 7 super oft und super viel gespielt und ich wollte Gameplay sehen und dann haben wir einen In-Game-Trailer bekommen. Ja, sorry, aber kann ich nichts mit anfangen. Ich meine, dass das gut aussieht,
denn
Trailer ist ja klar, aber ich will ja sehen, wie es in der im Spiel auch auf der Straße ist. Ich will sehen, wie sich das zu Gran Turismo 7 schlägt, optisch vom Fahrgefühl, und da habe ich gar nichts von gesehen.
Es ist auch so, ich sehe so einen Trailer von Forza 8, keine Ahnung. Und kann ich sagen, ob es Forza 8, Forza 6, Forza 4, ich kann es nicht mehr unterscheiden. Es ist einfach Autos.
Ja, ich war auch. Ich werde auch immer angemeckert im Chat, wenn ich da über die Rennspiele herziehe.
Nee, es ist ja nicht böse.
Nein, es ist einfach nur nicht unser Genre. Es interessiert
mich. Ich kenne die Unterschiede
nicht.
Unterschiede nicht.
Ist doch auch okay. Ne? Wir können ja nicht alles zocken. Wir sind ja sowieso schon viel Spieler genug. Ne? Aber wie gesagt, es kommt ja auch schon in 3,5 Monaten. Dann gibt es halt kein Gameplay. So ist das halt. Ne?
So, dann wollen wir doch mal über Starfield reden.
Dann lassen Sie
über Starfield reden. Gab es noch mal eine Extra-Direct, das haben sie ein bisschen ausgekoppelt. Man merkt wirklich, dass das für die ein Riesenprojekt ist. Also die nehmen das wirklich ganz ernst. Das ist für die, das sagen, betonen es auch immer wieder, das ist das größte Spiel, das wir jemals gemacht haben. Und das größte Spiel, groß ist das größte, die beste Bezeichnung dieses Spiels. Es ist riesengroß. Und ich sag's, wie es ist mir zu groß.
Mir auch.
Es ist mir einfach zu groß. Es bietet unheimlich viel. Ich will gar nicht über die Qualität urteilen. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Game. Sieht viel besser aus als zum Beispiel in Fallout, jetzt also in einem Shootout. Craften, einfach mal, weiß nicht, in Orbit fliegen. Du hast eine eigene Crew. Du kannst deine Waffen umbauen. Du kannst deine Schiffe aufmotzen. Also du kannst ja wirklich so eine Space Odyssey machen. Aber das ist einfach von der Zeit her viel zu einnehmend. Das ist so ein Ding, das ist ein Live-Service-Singleplayer-Game.
Ja, stimmt. Das ist ein Live-Service, das ist ein guter Ausdruck, ja. Live-Service-Singleplayer-Game. Weil auch storytechnisch haben wir jetzt irgendwie nicht so groß mitbekommen, worum es da gehen soll.
Ist ja egal in dem Spiel, glaube ich.
Ja, das ist einfach nicht meine Art Games. Aber es war ja auch nicht so, während du bei Fallout oder Skyrim dann zumindest irgendwelche Fraktionen hast oder kleine Mini-Quests oder Side-Missionen, die super spannend sind, habe ich jetzt hiervon auch noch nicht so mitbekommen. Da haben sie sich auch nicht so drauf fokussiert. Haben sie lieber gezeigt, dass du Sandwich sammeln kannst. Ne? Das fand ich, ja, also es ist einfach, man muss sagen, ich finde es rein von der Ästhetik, von der Optik und vom Stil sehr, sehr schön. Das hat diesen Retro-Charme, die Welten sehen fantastisch aus, aber die Charaktere, muss man auch sagen, hui, das ist schon ein unteres aktuelles Niveau, muss man auch mal ganz mal sagen.
Hölzerne Animation
im Vergleich zu
Hölzerne Augen.
Ja, das war jetzt nicht so schön, aber es ist jetzt egal. Dafür hat mich das Gameplay selbst das Gunplay überrascht. Ich fand, das war sehr schön dynamisch, sah spaßig aus. Ne, das wird, glaube ich, cool sein. Erinnerte so ein bisschen an Cyberpunk, hatte ich das Gefühl. Aber ich, ganz ehrlich, ich sehe mich da jetzt nicht so krass lang drinne und wenn überhaupt. Und ich muss auch sagen, der Chat hat mir größtenteils, also es war 50-50, natürlich haben sich manche total darauf gefreut, ist genau deren Ding. Aber ich glaube schon, das wird ein polarisierendes Ding. Ich glaube, das wird nicht für jedermann sein. Das ist einfach doch ein wenig zu speziell.
Was sagst du an die eigentlich?
Ja, ich bin eigentlich bei euch. Mein Chat hat mir später gesagt, ich hätte zu viel rumgemeckert bei der Direct. aber ich habe das mir angeschaut und bei all der Optik, bei all den schönen Planeten und bei der Grafik und dem Gunplay, aber ich habe mir das angeschaut und mir hat das nach so viel Zeit ausgesehen, die ich einfach nicht habe, um dem Spiel diese Zeit auch zu widmen. Und ich habe dann wenig später bei Twitter ein cooles Zitat gelesen, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Da hat einer geschrieben, Starfield is too ambitious for its own good. Also es ist zu ambitioniert, um im Endeffekt es ist so ambitioniert, dass es ihnen zum Verhängnis werden könnte. So, keine Ahnung, ich habe was von 1000 Planeten gelesen. Wie willst du die denn alle bereisen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Es ist auch so, du, jeder von uns will ja auch Dinge irgendwie beenden, aber er will auch so viel sehen wie möglich. Ja. Das Problem ist, wenn ich schon weiß, dass ich ein Spiel beende, habe ich dem Spiel das nicht gut getan, weil es eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, dass ich das Spiel einfach so mal die Story spiele, wie Mass Effect beispielsweise. Ja. So, dafür bietet mir Starfield auch bestimmt nicht die das ist zumindest meine Einschätzung, bestimmt nicht diese Mass Effect Niveau Story, die ich kriegen könnte. Die Welt ist mir zu groß, es ist viel Lebenszeit. Das ist eigentlich krass, dass man so ein Spiel dafür abstraft, dass es zu groß ist. Ja. Aber für uns ist es einfach dann vielleicht ein bisschen zu ambitioniert und ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich, wenn das Ding rauskommt, wird es hundertprozentig Rekorde brechen, wie viele Leute es gleichzeitig im Game Pass gespielt haben. Das ist ja sowas von klar. Bin gespannt, wie das auf der Xbox Series S läuft. Wir haben ja auch schon jetzt mitbekommen, dass das bei beiden Konsolen mit 30 FPS macht mir jetzt allerdings jetzt bei diesem Spiel jetzt gar nicht so groß was aus.
Ja, war auf jeden Fall auch wieder ein großes Thema, ne, auf Twitter, 30
FPS. Ich glaub,
das trendet bis heute bei mir noch hier, 30 FPS sehe ich gerade.
Ja, also es ist auf jeden Fall es ist halt einfach auch ein riesengroßes Spiel. So, ich glaube, dass die Abstriche, die man machen muss, wenn du ein Horizon Forbidden West daneben hinstellst, das ist ja auch ein Open-World-Spiel, nicht kleines, da ist einfach so, weiß ich, da hast du vielleicht mehr Hardware-Power möglich, krasse Animationen zu machen. Starfield dann eben nicht zu
Bethesda groß. Behauptet ja, es ist auch eine bewusste Entscheidung, 30 FPS, eine künstlerische. Ich bezweifle das. Ich weiß es nicht. Also man hat ja hinter den Gerüchten sowieso gehört, dass Starfield jetzt nicht so poliert ist, wie es sein sollte zu diesem Zeitpunkt. Dass das wieder so ein Ding ist, dass man noch nicht die Zeit hatte. Das ist ja immer eine Frage der Optimierung. Ne? Und wenn die jetzt ein Jahr noch dran rumwerkeln würden, dann wird es sicherlich möglich sein, das Spiel auf 60 Frames zu bekommen. Weil ich muss doch sagen, so krank anspruchsvoll sieht es nun auch nicht aus, muss man auch mal sagen. Ne? Und auch wenn da überall tausende von Planeten sind, es wird ja nicht alles gleichzeitig gerendert. Du hast ja immer nur den Bildschirmausschnitt. Sorry, das muss doch möglich sein, 60 Frames daraus zu kriegen aus einer aktuellen Konsole oder PC zumindest. Und ja, ich mal gucken. Ich glaube auch, ich bin auch noch nicht so davon überzeugt, das hat ja auch der Head der Microsoft Studios gesagt, hier Matt Heady oder wie er heißt, keine Ahnung. Es wird das Bethesda-Spiel mit den wenigsten Bugs aller Zeiten sein. Ah, warte mal ab. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Weil das gehört ja auch irgendwie zu einem Bethesda-Spiel dazu, ne?
Ja, und ja, also auch wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zu negativ klingen, vielleicht hier nochmal die Klarstellung. Also für mich ist das, und das ist bei euch wahrscheinlich genauso, es wird sicherlich gut werden. Dafür ist es einfach zu lange in der Entwicklung. Da ist ein gutes Team dran, die haben Budget und so weiter. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach platt gesagt, ich gehöre nicht mehr zu dieser Zielgruppe, die, nach der Schule oder im Studium da 10 Stunden am Tag Zeit hat, die ich da rein versenken könnte. So, und aus diesem Grund
eben, ist das für genau, mich so das ist das Ding. Man muss ja halt einfach selektieren und dann nehme ich jetzt nicht das Spiel zur Brust, sondern vielleicht dann eher so ein Fable.
Ja, richtig. Muss ich auch ehrlich sein. Ich bin mehr gehypt auf ein Fable als auf ein Starfield.
Ja.
Und ich bin noch gehypt auf ein anderes Open-World-Rollenspiel, aber vielleicht kommen wir da in der heutigen Folge noch zu.
Ja, wir sind jetzt bei Ubisoft, weil wir sind jetzt mit Xbox fertig. Ja. Jetzt kommen wir zur Ubisoft Forward. Ja. Da gab es ja beispielsweise schon so ein paar Sachen, die wir schon in anderen Shows gesehen haben. Fangen wir erstmal an mit Prince of Persia. Prince of Persia, The Lost Crown. Völlig aus dem Nichts kam ein 2D-Prince of Persia. Erstmals gezeigt auf dem Summer Game Fest, dann nochmal im Ubisoft Forward ein bisschen gezeigt. Ich muss sagen, das ist mein Highlight der gesamten Tage jetzt. Ich muss sagen, hätte ich nie gedacht. Ja. Sieht super geil aus, super flott. Der Style des Prinzen, der mag definitiv gewöhnungsbedürftig sein. Und auch so ein bisschen diese edgige, coole Musik, die doch im Hintergrund läuft, ist auch nicht mein Fall. Aber grundsätzlich, auch gerade in der Ubisoft Forward hat man Gameplay gesehen und richtiges Gameplay. Ja. Wo man gemerkt hat, boah, das ist fordernd, da musst du richtiges Timing haben, die Sprünge müssen passen, das Gameplay fetzt. Das ist nichts, was ich nicht irgendwo schon mal gesehen habe, aber irgendwie habe ich darauf tatsächlich richtig, richtig Bock.
Ja, da hast du eigentlich alles gesagt, was ich auch hätte sagen können.
Ich auch. Ich finde auch, das passt so geil zur Serie. Das ist ja quasi der Ursprung, ne? Dieses Franchise ist ja der 2D-Plattformer und jetzt so einen richtig geilen Action-Plattformer mit krassen Bosskämpfen. Super, diese ganzen Skills, wie man da schon gesehen hat, die man da nutzen kann und kombinieren kann. Wie in so einem richtig geilen Metroidvania. Das wird sicherlich auch Metroidvania-Züge haben. Das sah geil aus, auch wenn es natürlich nur 2,5D war, aber trotzdem, es hat einen coolen Stil, wie ich finde. Es sah einfach nach super Spielspaß aus und ich habe da voll Bock drauf. Ich finde auch, das war eine richtig geile Überraschung. Gab kein Leak dazu und so eine Sachen sind immer die geilsten. Wenn du so völlig Out of the Blue so ein Teil daherkommt. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal bei uns in der Gruppe geschrieben. Ich finde es geil, dass man generell einfach was zu Prince of Persia macht und diese Marke nicht sterben lässt. Ich kann ja einfach verstehen, dass wenn du jetzt ein 3D-Prince of Persia machst, dass das dann vielleicht zu nahe jetzt gerade so an Assassin's Creed rangeht, gerade jetzt mit dem Mirage-Teil und so. Mhm, ne? Ja. Und dann mach doch einfach sowas. Gib dem Spiel eine andere Richtung, dem Franchise. Und genau das ist doch richtig. Und ich finde es super. Das ist genau das, was wir letztes Jahr angemahnt haben, ne? Bei Ubisoft. Nimmt das ganze Geld und macht kleinere Projekte. Und das ist ja jetzt so ein kleineres Projekt. Und ich finde es super.
Finde natürlich nur schade, dass die Diskussion um das Spiel, was danach gekommen ist, passiert ist, also dummer Satzbau. Ja. Es ging halt irgendwie um die Kritik war, dass das Spiel zu teuer ist für ein 2D-Spiel. Oder dass es überhaupt 2D ist. Ja, ja, die typische Preisfrage wie bei Metroid Dread, genauso wie warum muss Prince of Persia jetzt 2D sein? Es gibt einfach so, ja, manche mögen 3D, manche mögen 2D, aber ey, Leute, wenn ihr jetzt ein 2D-Spiel bekommt, es gibt noch genug 3D-Spiele, als ob das jetzt irgendwie euch dann was genommen wird.
Genau. Wenn es euch nicht passt, dann kauft es nicht und fertig. Aber nervt uns nicht, die daran Spaß haben, die sich das kaufen werden, macht es uns nicht madig, ne? Kann doch jeder so machen, wie er will.
Ja. Dann, glaube ich, das nächste große Thema auf der Ubi Forward war Avatar, Frontiers of Pandora. Endlich sah man Gameplay und das nicht so knapp.
Nee.
Wirkte ein bisschen wie Far Cry.
Ja, genau. Und ich war aber sehr überrascht, ich war auch angetan, muss ich ganz ehrlich sagen, von Avatar. Denn so wirklich große Hoffnung hatte ich jetzt nicht. Ich dachte auch, das geht wieder Richtung Live-Service. Aber du sagst, es ist einfach nur Far Cry im Avatar-Universum. Und das Avatar-Universum Es gibt ja einiges her. Also grafisch sah das wirklich bombastisch aus. Mit den ganzen unterschiedlichen Biomen und den unterschiedlichen Völkchen da. Ich fand auch den Kinofilm, den letzten, richtig gut. Der war richtig toll. Mhm. Ne, es erinnerte so ein bisschen vielleicht an Horizon Forbidden West, hatte ich das Gefühl. Ne? Auch mit den ganzen unterschiedlichen Stämmen und so. Ich habe da ehrlich gesagt Bock drauf. Also, das hatte ich gar nicht gedacht. Aber ich werde das zocken. Ne?
Ja. Absolut.
Wahrscheinlich wird das wieder von den Mechaniken, selbst von den Story-Mechaniken Ubisoftig mit irgendwelchen Türmen oder Bäumen, die man erklettern muss, um die Karte freizuschalten. Aber hey, egal.
Wir haben uns bei dem Summer Game Fest mit dem Matthias über die Unreal Engine 4 und Unreal Engine 5 unterhalten und dass halt viele aktuelle Spiele ja mehr mit der Unreal Engine gebaut werden und dementsprechend halt sich sehr ähnlich sind, rein von der Optik her. Und da hat man einfach mal gesehen, wie geil die Snowdrop Engine von Ubisoft ist. Alter Schwede, also grafisch ist das Ding unfassbar geil und mindestens genauso gut wie ein Unreal Engine 5 Spiel, würde ich mal behaupten. Aber ja, es ist halt ein Far Cry Skin. Das hat mich so ein bisschen an Far Cry Primal erinnert, warum auch immer. Was ich damals auch wirklich abgefeiert habe. Und nachdem ich ja so Gerüchte gehört habe, dass eben mit Massive da ein Studio dran ist, das aus Avatar ein Live-Service-Online-Spiel macht und ich so ein bisschen geknickt war, habe ich mir jetzt gedacht, ja, es ist immer noch Massive, aber das sieht jetzt nicht nach Live-Service aus. Das ist ein Open-World-Action-Adventure.
Ja. Ich muss auch wirklich sagen, dass Pandora einfach noch erfrischender aussieht als vieles, was ich so kenne. Es ist einfach bunt, es ist fantasievoll, es reizt zum Entdecken. Ich finde einfach, dass den Navi zu spielen mit seinem Bogen, mit seinen Fähigkeiten, der kann ja auch so menschliche Waffen benutzen, was ein bisschen dann halt diesen Far Cry-Einschlag hat. Auch zum Beispiel das Movement gefällt mir. Du kannst an Lianen schwingen, du kannst weit springen, du kannst so Katapulte benutzen, um wirklich große Sätze zu machen.
Du kannst sogar fliegen mit deinem Flugvogel da.
Das, genau, du kannst fliegen mit dem Flugding. Ja. Exakt, also das hat so ein paar Mechaniken, die ich wirklich nicht hab kommen sehen. Und ich glaube, klar, dass so Menschenbasen auseinandernehmen und am Ende befreien, ey, langweilig as fuck. Aber ich glaube schon, dass ich war auch mehr angetan, als ich dachte.
Ja,
also war für mich auch eine kleine Überraschung.
War für mich auch sehr überraschend. Also doch, da bin ich dabei.
Ich hab auch den Kinofilm vor kurzem gesehen. Ich bin ein bisschen im Avatar.
Der war echt gut. Ne? Ich dachte auch, das wird nichts. Der war echt gut. Also grafisch optisch muss man sagen, war das sowieso Wahnsinn, wirklich.
Der kann die Snowdrop Engine einpacken.
Ja, der kann die wirklich einpacken. Das war wirklich krank. Aber einfach eine tolle Geschichte über Familie. Schön, die haben die Welt schön ausgebaut mit diesen ganzen Wassersachen und diesen Völkchen, die es da überall gibt. Richtig toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann war bei Ubisoft ganz viel, gewohntes Geklimpere, eine Sache, die noch angekündigt worden ist.
Ja,
ich wollte noch Andi fragen, ob The Crew Motorfest was für dich ist.
Ich habe den Trailer gesehen und ich habe gelacht und habe gesagt, yo, Ubisoft hat Forza Horizon kopiert. Das sah für mich nach einem 1:1 Klon aus. Ey, das Setting, die Mechanik dahinter, wie die da durch den Dschungel fahren, das haben wir schon bei Forza Horizon 4 und 5 gemacht. Also für mich sah das einfach nach Forza Horizon 1.5 aus. Aber das Coole ist, das freut mich eben für die Sonys, weil jetzt kriegen die PlayStation-Besitzer halt auch ein Spiel wie Horizon und das soll ja mal nichts Schlechtes bedeuten. Wenn das gut ist und gutes Fahrgefühl bietet, dann nehme ich das, klar.
Assassin's Creed, das schon lang angekündigte Assassin's Creed Nexus VR oder durchgesickerte, hat mich jetzt nicht irgendwie angetan. Assassin's Creed Mirage, haben wir auch schon genug gesehen.
Ja,
ist sag halt, ich mal, genau, ist halt Assassin's Creed.
Oldschool, ne? Ich hab's wieder Bock. Für mich ist die Zeit reif auf ein Oldschool Assassin's Creed und das war genau das, was wir jetzt brauchen. Also was, ne? Sah ja original aus. Ich hätte ja auch genauso gut ein Assassin's Creed 1 Remake sein können.
Gefühlt. Ja, und dann kommt die, ich glaube, das Ende und das war für die meisten ein richtig großes Ding, Star Wars Outlaws.
Mega. Yes. Mega. Also ich saß die ganze Zeit im Stream und sag, bitte sei kein Live-Service-Game, bitte sei kein Live-Service-Game. Und dann saß ich die ganze Zeit, okay, das sieht noch ganz gut aus. Okay, das sieht wirklich noch ganz gut aus. Und die ganze Zeit saß ich da so und hab gehofft, dass das jetzt wollte wissen, in welche Richtung das ging und wurde immer freudiger und freudiger. Und als auf einmal der Hauptcharakter in sein Raumschiff einstieg und in den Weltraum flog und da auf einmal Weltraumschlachten ausführte, dachte ich, boah, Wie geil. Und nichts irgendwie von Koop oder Live-Service-Game, sondern einfach irgendwie, ja, ein Open-World-Action-Adventure Richtung Witcher, was mich anspricht. Und das ist halt auch der Unterschied zwischen Star Wars Outlaws und Starfield. Weil im Grunde kann man da schon Ähnlichkeiten erkennen, ne? Beides eher so eine riesigen Open-World-Spiele. Aber das Star Wars-Universum gibt mir halt selbst durch seinen bekannten, für mich bekannten Lore, seine Regeln und seine Gegebenheiten einfach mehr Kontext, sodass ich mich da eher verlieren kann als in einem Starfield, wo ich halt nichts zu weiß. Gar nichts, ne? Falls man jetzt verstanden hat, was
ich meine. Ja, du hast halt einen vorgefertigten Charakter, der einen eigenen Background hat, der einen interessanten Sidekick hat, der quasi schon Bestandteil der Lore ist. Und bei Starfield, da erstellst du dir wieder einen No-Name-Charakter und bist halt einer von vielen, so im ersten Moment,
ja, weißt du? Ja, das muss man auch sagen. Also einen Charakter, und das muss man wirklich positiv hervorheben, der spannendste Charakter seit Jahren für mich ist da in Star Wars Outlaws. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Dame heißt, aber die finde ich so... So hübsch. Sympathisch, aber frech und ja, das kommt doch dazu, aber die ist einfach grundsätzlich so vom, das ist ein Outlaw, weißt du, das sind halt andere Fraktionen und die ist halt auch frech und die ist
auch so sehr charismatisch, hat mir auch total.
Kann auch mal auf den Tisch hauen, so, das sieht geil aus.
Richtig cool, freue ich mich auch. Das zieht mich, das brauche ich halt in so einem großen Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass es riesig sein wird. Ne, man sah ja so viele Planeten da und wenn du da wirklich fliegen kannst mit Weltraumkampf und so, heieieiei. Aber, wie gesagt, ich weiß halt, es ist das Star Wars-Universum, das Empire, es gibt das Empire, das mich jagt, ne? Ich weiß, es gibt Druiden, es gibt Lichtschwerter, es gibt die Macht an und für sich, aber ich bin nur ein Bounty Hunter, hab also eher die Laserwaffen. Es gibt diese Regeln, die mir so ein bisschen die Grenzen aufsetzen, die ich dann vielleicht auch brauche, narrative Grenzen, ne? Das mich dann einfach in Bahnen lenkt, die ich dann besser, also wo ich mich nicht so verloren fühle. Ich habe nämlich das Gefühl, in Starfield würde ich mich irgendwie, ja, verlieren.
Was ich beeindruckend finde, ist, dass das gleiche Studio, das Avatar gerade baut, auch Star Wars baut und beide Spiele so eine Qualität haben.
Plus das Add-on für The Division 2 natürlich. Plus das. Ne? Das neue Premium-Studio bei Ubisoft, ey, Massive macht alles.
Ja, aber ich muss sagen, ich teile jetzt gar nicht großartig die Euphorie, bin jetzt hier tatsächlich so ein bisschen The Downer. Und will auch nicht der Mecker-Typ sein.
Nee, mach mal, finde ich gut.
So begeistert war ich tatsächlich jetzt nicht.
Okay.
Ich finde, es sieht super aus. Ich bin auch begeistert von der Figur. Aber es gibt, glaube ich, nichts in diesem Gameplay-Walkthrough, den wir gesehen haben, bei dem ich gesagt habe, Mensch, das ist so cool, die Idee, das will ich selber spielen. Es ist alles super gleich. Cover, also in Deckung gehen, mit einem Blaster ballern, auf explosive Fässer schießen, dann irgendwo auf ein Hoverbike springen, irgendwo hinfahren, in eine kleine Stadt gehen, eine Quest abgeben und so. Das Einzige, wo ich sage, hey, das ist cool, ist, dass man halt in diesen Weltraum fliegen kann mit seinem Ding. Kann sein, dass das ganz cool ist, aber ich muss wirklich sagen, das ist so der Moment gewesen. Also ich kann dem Spiel sehr viel, und davon wissen wir noch nicht viel, und ich weiß auch noch nichts, ich kann dem Spiel einiges zusprechen, aber ich merke, fuck, von diesem Spiel werde ich übersättigt. Ob es jetzt ein Days Gone ist, ein Star Wars, Outlaws, für mich ist das alles das Gleiche mittlerweile, nur dass du jetzt hier ein Star Wars Setting hast. Und das ist mir zu wenig. Ich bin auch einfach auch kein Star Wars Fan, muss man auch sagen. Also ich spiele die Spiele und ich mag die Filme irgendwo, aber ich bin kein Fan. Das reicht für mich nicht. So, das ist für mich ein ganz normales Open World Shooter-Ding wie jedes andere. Und deswegen, ich bin da gar nicht so euphorisch, muss ich sagen. Ich gönne es auf jeden Fall jedem, der damit Spaß hat, vor allem für Star Wars-Fans, aber mir gibt das leider gar nichts.
Das ist aber der springende Punkt, den du gerade genannt hast. Es ist halt ein Spiel, wo du als Star Wars-Fan mal in eine offene, lebende Welt eintauchen kannst. Und das hatten wir so bis dato in diesem Scale halt noch nicht.
Stimmt, das stimmt auch wiederum. Ja.
Also aber ich kann Matthias auch verstehen. Wenn das alles ist, was so ein Spiel zu bieten haben muss, nur ein Franchise, dann weiß ich nicht, dann begrab mich, Alter. Dann nimm Star Trek und dann hast du noch ein Open World Mega-Hit und alle feiern es. Nimm ein Walking Dead oder so. Gut, haben wir mit Days Gone. Es muss doch mehr zu bieten haben. Wenn du ein Open World Star Wars Spiel hast, ich weiß, ich kenne mich jetzt in der Lore nicht so gut aus, aber da, wenn es jetzt irgendwie was, eine Spielmechanik gibt, die es nur in Star Wars geben könnte, weil es halt Star Wars ist.
Macht und nicht
Schwerter. Ja, fehlt.
Weißt gut, du nicht. Vielleicht aber auch nicht, weißt du nicht. Weißt du nicht.
Ja, gut, natürlich weiß ich nicht, aber ist auch nicht so schlimm, weil wir haben auch genug andere Jedi-Spiele, ist ja in Ordnung. Yeah. Der Punkt ist, wo ist das Ding, wo ich sage, außer Star Wars, dass ich sage, ich will das jetzt spielen. Und ich muss sagen, in dem Trailer habe ich nicht, ich fand's fucking belanglos.
Okay.
Ich fand's belanglos.
Krass, ja, okay. Ja. Aber
ich werde spielen, aber ich ja, spielen werde ich schon. Aber ich muss sagen, bis jetzt fand ich es jetzt, ich gönne es jedem, der voll Spaß mit, aber ich muss sagen, da war ich bei Avatar. Ich weiß, Avatar ist auch nicht der absolute Überbringer, aber das fand ich irgendwie erfrischend.
Avatar ist Far Cry.
Auf irgendeine Art und Weise.
Avatar ist Far Cry.
Ja, ja, aber das hatte irgendwie und einfach die Namen.
Outlaws ist The Division im Star Wars
Universum. Genau, wahrscheinlich.
Also die ganzen, man hat das schon erkannt, also die ganzen Deckungsmechaniken und so, die ganzen Gadgets oder ihr kleines Viech, das waren original die Gadgets aus The Division, dass das angeht, also Massive ist ja nun mal auch The Division, ne, dass das da schon inspiriert ist, ist okay, aber ich habe ja auch The Division 1 bis zum Max-Level gespielt und Spaß damit gehabt, von daher, ich wäre, glaube ich, cool.
Ja.
Aber hey, ist vollkommen genau. Okay, ne, du darfst das natürlich gerne nicht so mögen wie wir bisher, es ist natürlich alles
Geschmackssache. Und das sind noch Ersteindrücke, wir haben immer noch zu wenig gesehen, wir haben auch von Starfield zu wenig gesehen, ne, also auch
nee, da, also da haben wir jetzt eine Stunde lang, haben wir uns durch diesen Direct gequält,
aber Andi, trotzdem,
das war schon zu wenig. Ermüdend.
Es kann ja sein, dass das auch eine mega Story hat und so weiter, wir wissen es
noch nicht. Wir werden es alle spielen und wenn das doch geil ist und mich total fesselt, dann werde ich hier auch der Erste sein, der sagt, boah, ich lag falsch und das ist richtig geil. Da sind wir natürlich alle, also ne, das ist klar.
Nochmal ganz kurz eine Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen, weil ja, also in diesem Gameplay-Trailer oder im Gameplay-Walkthrough zu Star Wars hat man ja halt quasi so eine vorgefertigte Idee gesehen, wie man spielen kann, dass du in so eine Mission bist, dann gehst du eine Quest abgeben und so. Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel schon vor Augen. Ich weiß so ganz genau, es wird ein paar Sachen geben, die ich, weiß nicht, auseinandernehmen muss oder Sachen fahren muss, dann, ne, irgendwie, ich habe das Spiel schon vor meinen Augen, wie es gespielt werden muss. So, das stört mich
ein bisschen. Da muss ich auch noch was reinschmeißen. Bezüglich Avatar, ne? Wir haben uns bei allen klar relativ schnell, dass es ein Far Cry-Klon ist, ne? Und in Avatar sind ja die Tiere ein sehr wichtiger Bestandteil der Welt und der Navi selbst. Naja, und in Far Cry gradet man sich ab, indem man Tiere killt und deren Haut nutzt, um sich Beutel zu craften. Ob das da wohl auch möglich ist?
Ich glaube, die Navi sind zu naturverbunden. Ja. Ich glaube, die werden eher so. Ja, bin ich auch gespannt.
Wie sie das da machen. Aus Früchten vielleicht.
Menschen, aus den Menschen.
Aus Menschen,
ja. Skalpieren und so.
Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass sie mit so einem Messer irgendwie losgeht. Auf irgend so den Gratsch. Haut ab. Naja, cool. So,
das war, nee,
Capcom
das
fehlt
war
noch.
Die, ja, Capcom.
Genau, das war die Ubisoft. Genau, jetzt kommt Capcom. Die haben jetzt nicht viel gezeigt. Ich habe mir das Showcase auch nicht angeguckt. Ich habe nur die einzelnen Trailer.
Ich habe es leider gestreamt und es war furchtbar. Ja,
habe ich mir gedacht.
Okay.
Oh Mann,
ey. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal die Liste durch. Ja. Dragon's Dogma 2.
War gefühlt genau das Gleiche, was wir schon irgendwie alles gesehen haben. Ja. Haben ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen, aber jetzt nichts, was mich in meiner Kaufentscheidung positiv oder negativ beeinflusst hätte.
Ja. Ja, kann ich auch bestimmt. Ich bin,
du bist
warum
aber
reden
Fan.
Die Leute mehr über Star Wars Outlaws als über Dragon's Dogma 2? Verstehe ich nicht. Ist doch viel. Geht mindestens mal, wagt sich was, ist nicht so ausgelutscht. Naja, aber trotzdem, ich glaube, das ist ein Titel, der ist trotzdem. Ich finde es immer noch sehr charmant. Das ist nicht mein Lieblingsspiel, aber ist sehr charmant.
Ghost Trick.
Ja, ist ein gutes Game. Ja. Ghost Trick, Phantom Detective. Gut, da muss man nichts dazu sagen. Ist ein absolut brillantes Spiel.
Habe ich mir vorgestellt, werde ich spielen.
Exo Primal gab es wieder was Neues, zum Dino-Ding, aber das ist jetzt langsam schon so ausgelutscht, das sollte schon langsam mal kommen. Pragmata.
Leider verschoben.
Ja,
das hat man ein bisschen
gesehen. Leider wieder verschoben, aber man sah so ein paar Snippets von Gameplay. Es wirkte wie eine Mischung aus The Last of Us und Banjo-Kazooie.
Banjo-Kazooie? Wie kommst du darauf?
Ja, weil natürlich da das Mädchen hinten auf dem Rücken war wie Kazooie bei Banjo.
Aber es war zumindest
ja, ein
Character-Action-Game, so wie ich das gesehen habe.
Ja.
Ne, also.
Also sie hat auf jeden Fall übernatürliche Fähigkeiten und ist ganz besonders.
Und er ist der Big Daddy und rettet sie. Also ich bin intrigued. Cool. Also ich bin nicht uninteressiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Aber sollen sie mal machen. Lieber ordentlich als kaputt.
Ich fand es aber irgendwie charmant, wie sie quasi
diese
Verschiebung
angekündigt haben. Ja, und dann auch mit dem Text nochmal. Die Japaner sind da ja immer sehr demütig und das mag ich auch total gerne.
Und ich glaube, das letzte ist das Ace Attorney die neue Ace Attorney Trilogy oder
jo,
so.
Die nett für die Sammlung, aber jetzt nichts Großes, wo ich jetzt sage, yay.
Und ihr habt Mega Man vergessen.
Mega Man X Live.
Alter Schwede, machen die,
900 Stages.
Machen die da so ein,
ja, aber das war da so ein Mobile-Steam-Kram oder so.
Ja, ne? Mit haufenweise Microtransactions, wo du dir Skills kaufen musst. Und so. Schade um die IP, schade um Mega Man. Ich hätte das gerne auf der Switch gesehen oder so. Aber so als Service-Game Mobile bin ich raus.
Da kommt irgendwann Teil 12 dann für die Konsolen. Da macht ihr mal keine Gedanken.
Ja, Teil 12, aber ich will einen X haben.
Ach so, du willst einen X haben? Ach so, ah, okay. Nee, das war wirklich ermüdend. Ich habe mich auch am Schluss des Streams bei allen Leuten entschuldigt, dass ich denen die Zeit geklaut habe.
Du, warum du? Du hast es so gestreamt.
Ja, es war auch nur ein Scherz, ne? Aber der Chat war auch sehr gelangweilt, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das liegt aber auch daran, weil Capcom in der Vergangenheit abgeliefert hat und abgeliefert und abgeliefert und abgeliefert hat. Die haben ja Erwartungen geweckt irgendwo. Und dann kam die Showcase und das war, und vor allem, es ist ja auch noch eine Jubiläums-Showcase.
Ja.
Und dann
kam
einfach nichts irgendwie Großes.
Ja, es stimmt, seit langem mal wieder kein großer Singleplayer-Titel von Capcom in der Pipeline, ne? Außer eher Pragmata, aber der kommt erst irgendwie frühestens Ende nächstes Jahr, denke ich mal, ne?
Was? Path of the Goddess hast du vergessen, das haben sie doch.
Ja, stimmt, aber die haben original, das war es ja auch, die haben ja original den gleichen Trailer nochmal gezeigt wie bei Xbox, genau. Das war ja eine Frechheit. Okay. Also das war ja auch total dumm, wo wir auch gesagt haben, geil, jetzt endlich da was, und dann zeigen sie original den gleichen Trailer.
Ja, also alles in allem, ich glaube, da gab es natürlich noch ganz viele kleine Directs und die PC Gaming Show.
Die soll wohl ganz furchtbar gewesen sein, habe ich gehört.
Ja, die wird auch von Jahr zu Jahr, wie sagt man, irrelevanter, sag ich mal. Die sind auch teilweise ewig lang. Da gab es schon teilweise, wurden mir Shows vorgeschlagen, die gehen 3 Stunden von ganz vielen Indie-Entwicklern. Mann, das ist mir einfach zu lang.
Ja, weil hat hier jemand zufällig eigentlich Devolver Digital gesehen? Die hatten doch auch ihren absurden Showcase mal wieder, oder?
Nee.
Ja, da muss ich nochmal reingucken.
Aber ich finde das immer mega cringy. Ich hasse das voll.
Aber die Spiele sind immer toll. Die haben immer gute Spiele.
Die Spiele sind geil. Devolver-Spiele sind cool. Ja. Nee, aber ich glaube, so an sich gab es bestimmt noch so das eine oder andere Spiel, das so neben den ganzen großen Bühnen gezeigt worden ist. Aber das ist erstmal, muss man sich halt mal ein bisschen durchwurscheln, alles, um alles zu sehen. War aber grundsätzlich, haben wir ja gesagt, eine richtig coole, waren wirklich coole Tage, coole Spiele, auf die wir uns freuen können. Ich glaube, wir sind zufrieden, ne?
Wir sind zufrieden. Ja. Also gerade, ich würde sagen, Microsoft hat eine gute Show abgeliefert und Ubisoft hat für mich sogar gewonnen. Das erste Mal, dass Ubisoft eine E3 gewonnen hat seit vielen Jahren, wenn man das so sagen darf.
Also. Gewinner, sollen wir mal Gewinner küren? Also für mich, Gewinner ist die Xbox-Show.
Ja, für mich
danach
Ubisoft.
Danach käme bei mir Ubisoft. Ja. Und dann käme Summer Game Fest.
Bei mir genau umgekehrt. Also Ubisoft, Xbox, Summer Game Fest.
Boah, Capcom. Ich dachte, Summer Game Fest auf die 1.
Was?
Ich dachte umgekehrt, Summer Game Fest auf die 1.
Nee, aber wenn wir Sony noch mit reinrechnen, würde ich sagen, Ubisoft, Xbox, Sony und Summer Game Fest, die nehmen sich beide nicht so viel, aber ich glaube eher noch Sony und dann.
Ja, Sony mehr.
Ja, dann Summer Game Fest und dann Capcom.
Bei mir wäre es Microsoft, aber haarscharf mit Ubisoft. Die geben sich in meinen Augen nicht allzu viel.
Ja, die geben sich
wenig.
Die geben sich echt nicht.
Aber dann würde ich auch Sony bevorzugen, weil die da einfach mehr Gameplay gezeigt haben für meinen Geschmack als das Summer Game Fest. Und da war nicht so viel Gequatsche drin.
Ja, das stimmt.
Vor allen Dingen muss man auch sagen, Ubisoft hat weniger Spiele gezeigt als zum Beispiel Microsoft. Ne?
Ja, die haben ja auch einfach nicht. Das darf man immer nicht vergessen. Microsoft hat halt viel mehr Dings. Ne?
Aber die reine Qualität Quantität und Qualität, wenn du das so aneinander stellst, hat Ubisoft schon abgeliefert mit den Dingern.
Finde ich auch, also muss man schon sagen, dass der Durchschnittsqualität.
Ja, aber nur weil drei Spiele, Prince of Persia nehme ich mit.
Ja, aber wie überraschend die waren.
Assassin's Creed war doch auch gut.
Ja, stimmt.
Assassin's Creed, fand ich auch gut. Ja. Crew, und Just Dance.
Crew fand ich auch gut. Also von daher, mich hat's
ja, okay, das war auf jeden Fall eine gute Show und vor allen Dingen muss man auch sagen, es ist, glaube ich, die Show mit dem größten Showcharakter. Ja. So.
Ja.
Was machen der bei, was machen der
bei? Alleine immer? Der Gesang bei Skull and Bones, wo er auf einmal der so ganz tief anfängt zu singen. Ja, ja. Ich dachte, was ist denn hier los, ey?
Boah. Aber das haben wir ja gar nicht gesehen, ne? Skull and Bones.
Nee, so einen kleinen Trailer im Hintergrund. Das brauchst du jetzt auch nicht groß. Glaub, haben Ding, sie, seit 10 Jahren geht das durch jede E3. Da brauchst du jetzt nicht mehr viel Zeit.
Ich glaube, das Ding ist wirklich in so einem, ich weiß nicht, wenn du jetzt das Ding so kurz vor Veröffentlichung hast, dann machst du jetzt eine Werbetrommel scharf, aber das, ich glaube, das Ding ist wirklich, steckt total ja, tief aber, fest.
Ganz ehrlich, du machst die Werbetrommel scharf. Was hätte mehr Werbung geschafft? Jetzt irgendwie noch ein geiler Launch-Trailer? Oder so eine lustige A-Cappella-Band, die da einfach richtig geil singt. Ich glaube,
definitiv ein Launch-Trailer, Alter.
Nein.
Fuck auf die A-Cappella-Band. Das ist natürlich lustig.
Über was reden wir denn gerade? Über die A-Cappella-Band. Sonst hätten wir gar nicht über Skull and Bones geredet, wenn ich das nicht auf den Markt geschmissen hätte.
Ja, wir haben auch nicht über Skull and Bones geredet, weil wir...
Über die
weil
Band.
Nur die, ach so, ja gut, okay. Ich habe gedacht, du bist gegen... Also ich bin definitiv... Hätte ich Bock auf einen Launch-Trailer mit einem Datum.
Ach so.
Ich glaube, das ist ja, okay. Aber noch ein bisschen weit weg.
Ja, aber wie weit denn noch?
Ja, ich habe...
Sollte das nicht mal, mit God of War Ragnarok gleichzeitig?
Ja, aber haben die das nicht irgendwie mal kommuniziert, dass das nochmal entweder... Ich weiß gar nicht, ob die es aufgeschoben einfach nur oder sogar rebootet haben. Da war doch mal irgendwas. Echt? Ich meine wohl, deshalb ist das ja auch noch nicht erschienen und noch nicht vorzeigbar.
Ah,
so. Also ich weiß, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich weiß nicht, ob es rebootet wurde, wie so ein Metroid Prime 4 oder so, keine Ahnung. Aber ich meine, da was gelesen zu haben. Aber was mich auch enttäuscht hat, leider Gottes, ist, dass Rayman nur noch zu einem DLC-Charakter verkommen ist.
Ja.
Und Skull and Bones ist dann auch noch ein DLC für Just Dance mit der Band da.
Genau. Aber ey, wenigstens macht das Rayman-Studio jetzt Prince of Persia The Lost Crown, ne?
Ja, schon. Aber so ein echtes, geiles Rayman 4 hätte ich schon gerne.
Also lieber ein Rayman 4 als ein Prince of Persia?
Würde ich sagen, ja.
Ich nicht. Ui, ich bin dabei Prince of Persia, ja.
Ich werde auch
Prince aber das of liegt auch sagen, nur daran, weil Rayman 2 eins der besten 3D-Jump'n'Runs aller Zeiten ist. So. Und Teil 3 ist auch geil.
Noch spielen.
Deshalb wären
4 bevor wir unsere Rüdiger machen.
Ja, aber Prince of Persia Sands of Time ist eins der geilsten Action-Adventure aller Zeiten.
Ja, ja, aber wir haben
mit Lost Crown
ja nicht ein Sands of Time bekommen, sondern
Back to the Roots. Ja, war schon mit einer Sand-Mechanik. Das ging schon eher in die Richtung von Prince of Persia. Das hatte jetzt nichts mit dem 2000, mit Elika. Das hatte ja nichts mit Elika und dem Prinzen zu tun, sondern das ging ja eher wieder Richtung, ne?
Ja.
Ja, ja.
Also ein neues Rayman hätte ich trotzdem nicht nein gesagt. Ein neues Splinter Cell hätte ich nicht nein gesagt und... Ja. Und so weiter und so fort. Die üblichen Verdächtigen. F-Zero kannst du auch...
Ja, Moment. Nintendo wird ja gemunkelt, dass Nintendo noch kommt im Juni, weil die haben ihre Homepage aktualisiert. Und das machen die für gewöhnlich immer vor Directs.
Okay. Oh. Dann können wir noch mal reinluschern. Da würde ich mich natürlich auch noch mal freuen.
Wie jeder Japaner sagen würde...
Man munkelt halt, dass es noch im Juni passieren soll, ja.
Die Nintendo-Fans stets am Hoffen und immer die Leaks aufsaugen.
Ja, das ist, weil man halt nicht viel hat.
Naja.
So, ich glaube, wir sind jetzt aber durch.
Eine XXL-Folge heute. Habt ihr aber Glück gehabt, doch. Mann.
Ja, ja, muss man auch mal haben.
20 und wir Minuten haben uns schon beeilt. Ne? Also mit, so ist das nicht.
Ja, ja.
So, erstmal, ihr könnt natürlich jetzt gerne in die Kommentare oder in die Tastaturen kotzen und uns dermaßen Hate gegenüber Starfield oder meinen Hate zu Star Wars oder so. Alles gerne an uns weitergeben. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und mitmachen. In dem Sinne sagen wir jetzt
bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.